Hallo und herzlich willkommen zu Lukast, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Erneut widmen wir uns einem Film von Dario Argento, diesmal allerdings aus der Hochzeit seines Schaffens. Wir reden über Opera.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu Lukast, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber, und Lukas Gröning, das bin ich. Hallo Lukas.
Hallo Lukas Gröning, es freut mich wiederum hier zu sein, bei dir diesmal in der Bude, heute zur Podcast-Folge des Filmes Opera. Ich freue mich wieder mit dir in Dialog zu steigen, hoffe dir geht's gut, hoffe du hast Bock auf den Podcast, hoffe du bist auch mit der Auswahl des Films einigermaßen klargekommen, hattest deine Freude, hattest rege Erkenntnis und
ich fand den Film sehr gut, das kann ich schon mal sagen, mir hat er sehr, sehr gut gefallen, ich freue mich sehr darüber. Ja, auch ansonsten geht's mir wunderbar. Ich habe einige Filme gesehen tatsächlich in letzter Zeit. Allerdings möchte ich, bevor wir zum zuletzt gesehen Part kommen, erstmal was sagen. Wir hatten in letzter Zeit beide Geburtstag. Was heißt in letzter Zeit? Es ist bei uns beiden schon ein bisschen her, aber unsere letzte Podcast-Aufnahme ist auch schon ein bisschen her. Und wir haben gesagt, eigentlich sagen wir ja, wir schenken uns nichts, aber es ist dann relativ schnell rausgekommen, okay, wir haben uns beide irgendwie was gekauft, was natürlich dann wahrscheinlich Filme sind. Das weiß ich nicht genau. Ich kann sagen, ich habe dir einen Film gekauft und wir haben ja gesagt, in dieser Episode übergeben wir uns gegenseitig die Geschenke. Mhm. Aber Lukas, da ist irgendwas schiefgelaufen, oder?
Ein Lukas hat's vergessen.
Ein Lukas hat's vergessen, ja, ganz genau.
Ja.
Nee, welcher Lukas war denn das?
Ich ärgere mich wirklich. Ich gebe es auch zu, Asche auf mein Haupt. Der Film liegt quasi bereit. Ich glaube, Opera liegt nur darauf. Hätte ich da nochmal irgendwie im Filmregal einen Blick drauf geworfen, dann wäre mir das sofort aufgefallen. Ich hatte einfach nicht mehr dran gedacht. An was ich noch gedacht habe, ist, bevor ich gegangen bin, dass ich nochmal schnell in den Supermarkt muss und mir hier so ein Fertig-Mischgetränk holen muss, damit ich noch irgendwie was im Bauch habe. Aber daran habe ich nicht mehr gedacht. Nee, das sind dann so die kleinen Feinheiten, die man dann mal ganz schnell vergisst. Aber irgendwas vergisst man immer. Entweder die Technik funktioniert nicht, man vergisst irgendwas. Es tut mir sehr leid. Ich reiche das natürlich nach und hoffe, du freust dich trotzdem drüber.
Ist überhaupt kein Problem. Aber das Witzige ist, dass du die Technik jetzt schon mal angesprochen hast. Wir haben ja kurz vorher festgestellt, das ging erstaunlich schnell jetzt hier. Ne?
Ich konnte mich nebenbei unterhalten. Das ging einfach so on the fly. Völlig ungewöhnlich. Manchmal, also in letzter Vergangenheit, ist ja jetzt schon ein paar Folgen alt, der Podcast, saßen wir ja manchmal wirklich Stunde um Stunde hier. Es hat irgendwo gehapert, irgendwo geklemmt. Diesmal überhaupt nicht. Also wundert mich, es läuft. Ich höre mich, ich höre dich. Alles leuchtet, alles rattert, passt.
Wäre jetzt natürlich umso witziger, wenn wir total scheiße klingen dann, während wir das aufnehmen. Wir hören uns zwar so ein bisschen gedämpft über die Kopfhörer, die wir drauf haben, aber es wäre jetzt natürlich super lustig, wenn einfach die Folge rauskommt und wir übelst kratzen und knarzen, während du das jetzt gesagt hast.
Ja, aber wenn ihr das jetzt trotzdem hört, dann war es uns einfach egal.
Das stimmt, richtig. Oder wir haben nicht drauf geachtet, wie auch immer. Richtig. Ja, ich übergebe dir jetzt trotzdem dein Geburtstagsgeschenk.
Ja, ich freue mich.
Das ist jetzt natürlich bei Filmen immer so ein bisschen schwieriger. Man kennt ja zwar so ungefähr den Geschmack. Ich weiß allerdings noch, dass ich damals, als ich den Film schon übergeben wollte, eigentlich schon in der letzten Folge, glaube ich, dass mir relativ spontan eingefallen ist, ach fuck, der hat ja Geburtstag in 2 Tagen. Mhm. Und deswegen bin ich nochmal fix im Mediamarkt und habe danach was Ordentlichem geguckt. Und da habe ich mich dran erinnert und habe nebenbei so ein bisschen auf Letterboxd gecheckt, was du so als sehr positiv bewertest. Und da ist mir aufgefallen, ja, es gibt Horrorfilme natürlich ganz viele, aber da war die Auswahl einfach nicht so gut. Muss man übrigens generell sagen, also auch bei uns im Mediamarkt hier im Thüringenpark hier in Erfurt, die bauen ganz schön zurück, ne? Also da ist kaum noch
weniger,
irgendwas zu tun. Ja. Jedenfalls habe ich dann geschaut, Christopher Nolan ist ja relativ gut bewertet. Wieso? Interstellar hat 4,5 Sterne von dir bekommen.
Ja.
Und das ist ja schon, also drüber geht ja nur Schweinchen Babe 2, das ist ja der beste Film aller Zeiten, wie wir wissen.
Ja.
Und dahinter kommt direkt Interstellar. Tenet hattest du, glaube ich, auch ganz gut. Dark Knight und sowas natürlich, ne? Ja. Und da ist mir ins Auge gestochen, es ist ein Mediabook vor kurzem rausgekommen mit, liebe Grüße, auch einem Booklet von Professor Dr. Markus Stiegelegger. Und zwar ist der Debütfilm von Christopher Nolan in einem Booklet von, ich glaube, Cape Light veröffentlicht worden. Das habe ich jetzt vergessen, leider. Und deswegen übergebe ich dir hier das Booklet zu Christopher Nolans Following.
Ach, stark. Okay, kenne ich überhaupt nicht. Ich wusste nicht mal, dass es sein Debütfilm ist. Das ist ja interessant. Christopher, war der damals schon so ein Bombast-AAA-Babo?
Das nicht, nee. Das ist, glaube ich, ein relativ klein budgetierter Film. Das war noch vor Memoria. der ja auch ein relativ geringes Budget hatte, wo zwar so ein paar bekanntere Leute drin mitspielen durchaus, aber Following ist wirklich das absolute Debüt mit kleinsten Mitteln. Das habe ich zumindest gehört. Ich habe den nämlich selber noch nicht gesehen.
Ja, ich werf gerade mal einen Blick in das Booklet. Hier steht bereits achronologische Montage und Existenzerkundung.
Ach ja.
Das kennen wir ja irgendwo her. Klingt schon, also könnte jetzt auch zu Interstellar passen, könnte vielleicht auch zu Memento passen. Herzlichen Dank, da freue ich mich sehr darüber.
Ja, wunderbar.
Schön. Gucke ich mir gern an. Ich habe ja jetzt, man mag es kaum sagen, nach den langen Sommerferien bereits Herbstferien in Thüringen und habe schon ein paar Filme, auch Bücher, die da gelesen werden müssen. Thüringen ist zwar gerade irgendwie alles sehr politisch, sehr im Aufruhr, sehr irgendwie duellieren, am politisieren. Aber die Kunst darf trotzdem nicht zu kurz kommen. Deswegen zwinge ich mich gern dazu, auch mal darauf ein bisschen Abstand zu nehmen und ein paar schöne Filme zu schauen. Das wird einer davon sein. Herzlichen Dank.
Ja, sehr, sehr gerne. Und wenn du jetzt schon dabei bist, dass du sagst, du möchtest in nächster Zeit dann, wenn du Zeit hast, in den Ferien Filme sehen, kommen wir natürlich auch zu unserer Rubrik, die wir immer machen, bevor wir den jetzigen Film, das Objekt der Begierde dieser Folge detailliert besprechen. Deswegen würde ich direkt mal die Frage an dich stellen, was hast du denn in letzter Zeit eigentlich so gesehen?
Also, zum einen habe ich den Film Mäusejagd gesehen. Den hat DreamWorks, ich glaube, Ende der 90er, 98 veröffentlicht, von Gore Verbinski.
Ja.
Also der Regisseur von ein paar Fluch der Karibik-Teilen. Und den kenne ich schon aus meiner Kindheit. Ich habe den mir jetzt mal organisiert auf DVD. Den gab es nur auf DVD. Ich hätte ihn auch gerne auf Blu-ray gehabt. Ich habe den noch ganz präsent in Erinnerung. Ganz viele Szenen, ganz viele Sequenzen sind mir quasi noch 1:1 geläufig. Auch wenn ich den, wie gesagt, seit Kindheitstag nicht mehr sehen konnte. Aber hat mir wieder großen Spaß gemacht. Ist so ein bisschen, haut so in diese Slapstick-Schiene, Jim Carrey irgendwie oder Dumm und Dümmer, so in die Richtung. Dann gibt es dann noch dieses Tom und Jerry-Motiv. Zwei Brüder erben das Haus ihres Vaters. Das steht irgendwo ein bisschen abseits der Stadt. Und in dem Haus wohnt, steht leer, ist, wie man so schön sagt, eine Bruchbude. Und da wohnt aber eine Maus drin. Und die Maus, hat jetzt nicht per se was gegen die beiden Brüder, die dann das Haus irgendwie verscherbeln wollen oder bei einer Auktion anbieten und renovieren wollen. Aber da, ja, entwickelt sich, wie gesagt, so ein schönes Katz-und-Maus-Spiel, die zwei Brüder hinter der Maus her und umgedreht. Und das ist ganz lustig. Spielt, glaube ich, sogar Christopher Walken drin. Der ist da der Ungezieferbeseitiger.
Der richtige Profi auf jeden Fall.
Kammerjäger, dann, ja, genau. Ja, ja. Der dort auch sein Fett wegbekommt. Ja, körperliche Komödie, viele One-Liner, einfacher Humor. Ja, aber total, total liebenswürdig, menschenfreundlich, weltfreundlich, mit einem tollen Happy End. Hat Spaß gemacht. Ich mag ja eh immer so Tiere, Tierfilme, Tiere im Film. Wobei Tierfilme an sich, Tierdokumentation, ja, gucke ich jetzt auch mal ganz gern, aber ich mag einfach, wenn der Mensch so, ich weiß gar nicht, gibt es da nicht so einen schönen Begriff, Animorphismus, irgend so ein Transmorphismus, da gibt es irgend so einen schönen Ismus, der das ganz gut beschreibt, der eben auch jetzt weitergesponnen auf Babe 1 und Babe 2 so ein bisschen rekurriert, ja, ist ähnlich. Und ganz lustig, kann man sich mal angucken, ist wie gesagt relativ schlecht erhältlich, bisschen schade. Paramount hat da noch nicht seinen eigenen Streaming-Dienst, ne? Oder DreamWorks.
Also Paramount auf jeden Fall, der hat Paramount Plus, DreamWorks, genau, nee, glaube ich nicht.
Die gehören jetzt auch nicht mehr zu Disney oder so.
Ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall ist der sehr rar gesät. Dann habe ich auch wieder, das ist auch ein Rewatch gewesen, die Purpurne Flüsse Teil 2, die Engel der Apokalypse. Leider nicht vom Regisseur, sag schnell, von Laen.
Ja, ja, Mathieu Kassovitz.
Genau. Sondern von einem anderen französischen, eher unbekannteren Regisseur. Ja, auch dieser, wie schon Teil 1, dieser typisch religiös motivierte Verschwörungsthriller. Muss von Kommissaren aufgeklärt werden. Ist ganz spannend erzählt, gibt ein paar gute Kampfszenen. Und gerade mir persönlich sind so diese monastischen Verschwörungen, in denen Klöster eingebunden sind, irgendwelche Nonnen oder Mönche, Äbte und so weiter, finde ich immer ganz interessant. Ist ja auch beispielsweise bei The Nun so, im James Wan Universum sind da auch einige Motive gelagert, hier eben auch. Jean Reno ist ja natürlich der Sympathiefaktor, der das Ganze hier vorantreibt, der die coolen Sprüche hat, der die Lösung auf Lager hat. Und ja, das ist auch ein sehr kurzweiliger Film, der geht, glaube ich, so 95 Minuten. Der guckt sich mal so weg, genauso wie der erste Teil. Und das ist so ein Film, da muss nicht großartig bei mir was passieren. Ich muss da jetzt nicht irgendwie gedankenschwer vorm Bildschirm sitzen, sondern da läuft einfach mal so nebenbei, neben dem Abendbrotsessen, neben dem Essen einer Tüte Chips oder man guckt auch noch mal nebenbei am Handy. Das ist ja auch irgendwie eine Praktik, die man so am Feierabend gern mal genießt. Ja, genau, wie auch schon Teil 1, ich mag jetzt gar keine irgendwie Unterschiede ziehen. Mathieu Kassovitz' Film ist natürlich auch super, aber der genauso, mag ich. Mhm. Genau, und dann eben noch der 1988 erschienene Film Phenomena. Ich glaube, ein Jahr nach Oprah kam Phenomena. Natürlich auch Dario Argentos wahrscheinlich hochbudgetiertester Film. Glaube ich, mit Jennifer Connelly in der Hauptrolle. Typischer Argento-Horror, viele kuriose, enigmatische und eben diese ausgestellt künstlerischen Elemente, die in den anderen Filmen zuvor, auf die wir vielleicht noch eingehen werden, auf einen werden wir natürlich insbesondere eingehen, schon vorhanden sind. Hier eben auch, ich würde nicht mal sagen, dass man dem Film jetzt irgendwie sein Budget ansieht. Das wabert nur immer so irgendwie in der Fantheorie. Aber es ist durchaus auch ein sehr sehenswerter Film. Wie gesagt, manchen Stellen etwas skurril. Mit einer ganz, ganz jungen Jennifer Connelly. Habe ich mir in Vorbereitung mal so ein bisschen angeguckt. War noch so dieser große Titel, der mir bei Argento noch gefehlt hat. Und der nach Oprah kam. Da bin ich allgemein nicht so bewandert. Die Filme, die nach oder in den 90er dann letztlich erschienen und in den 2000ern, die sind ja alle so immer so ein bisschen, werden immer so ein bisschen belächelt. Einen haben wir ja schon hier sogar im Podcast besprochen, das Phantom der Oper von 98, glaube ich auch. Genau, und das sollte jetzt noch anscheinend einer sein, der zu den Besseren gehört, genauso Oprah, wobei, wie sich das einordnet in das Oeuvre Argentos, werden wir vielleicht auch noch besprechen. Aber das waren erstmal so die drei Filme, die ich mir angeguckt habe.
Von dem Dario Argento nach Opera kenne ich jetzt auch tatsächlich nicht so viel. Also Phänomene habe ich auch noch nicht gesehen, obwohl er seit Ewigkeiten im Regal steht. Ich weiß, dass er, ich glaube, in den 90ern auch noch mit Adrian Brody einen Film namens Giallo gemacht hat, was ja auch so ein bisschen metamäßig klingt schon, ne? Mhm. So als ob man sozusagen auf das Genre an sich eingeht und das nochmal so hinterfragen will und dann so ein kleines Film-Essay sozusagen da machen möchte. Natürlich Dario Argentos Dracula 3D ist natürlich ein absolutes Meisterwerk. Das
ist 2012, ne?
2012, ja genau. Ja. Wobei ich jetzt auch seinen letzten Film Dark Glasses wieder sehr, sehr gut fand. Auch muss ich sagen. Der vor 2 Jahren, glaube ich, rauskam, da hat er noch mal einen Film gemacht.
Der lief sogar im Kino, ne?
Ja, da war ich nachts sogar im Sinister. Ja, das ist ja
stark.
Ja, absolut. Es hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Und dann ist er, ich glaube, er war auch parallel trotzdem schon auf Blu-ray erschienen. Deswegen konnte man sich den dann direkt holen. Von Pierre Le Fou, glaube ich, veröffentlicht. Soweit ich weiß.
War das dann einmal nur so ein Horror-Special, dass wir auch mal einen Giallo zeigen? Oder war der regulär im Programm über eine Woche hinweg? Oder über mehrere Wochen?
Ich glaube, es waren nur 1 oder 2 Vorstellungen. Also der lief jetzt nicht regelmäßig dort, weil man wahrscheinlich auch schon damit gerechnet hat, dass das Publikum nicht vielleicht das Allergrößte ist. Aber die irgendwie was mit Argento anfangen können, die werden dann schon vielleicht was davon mitbekommen. Hat nicht so ganz funktioniert. Ich glaube, ich war mit 2 Leuten oder so dann in so einem riesen Kinosaal einfach und hab den dann gesehen. Also
ist eine Nische.
Ist eine Nische.
Nach wie vor, ich weiß gar nicht, wie das damals war, wie damals so die Rezeption Argentos in den 80er waren. In der DDR-Zeit hat man, in der Demokratischen Republik hat man natürlich nichts mitbekommen. Wie es in der Bundesrepublik war, weiß ich gar nicht. Ob es da irgendwie so eine Giallo-Echo-Kammer gab, gen Italien.
Es ist ja eigentlich so ein bisschen naheliegend, dass der Erfolg vielleicht auch in Deutschland hätte da sein können, dadurch, dass ja auch der Giallo einen großen Teil seiner Inspiration aus den Edgar Wallace-Verfilmungen gespeist hat, die ja aus Deutschland kamen, die ja so eher in den 70ern, 60er, 70ern dann irgendwie erfolgreich waren. Ich weiß aber nicht, ob das dann von Italien wieder zurückgeschwappt ist, sozusagen. Ja. Das wäre jetzt eine gute Frage. Aber ich glaube, in Italien war der durchaus erfolgreich, weil wenn man sich jetzt Opera zum Beispiel ansieht, der ist ja durchaus hoch budgetiert, wenn man sich das so anguckt, ne? Diese opulenten Bilder und so.
Oh, ja, schon, auf jeden Fall. Also wenig Geld steckt da nicht drin.
Ja.
Wie sieht es denn bei dir aus?
Ach so, ja, stimmt. Ich habe auf jeden Fall zwei, ich glaube, wirklich der besten Filme gesehen, die ich je gesehen habe irgendwie. Aber ich, vielleicht halt auch nur ich die für so gut. Wobei, das stimmt eigentlich gar nicht. Es gibt so gewisse Echo Chambers, auch im Internet, auf Letterboxd oder sowas, die diese Filme auch ganz, ganz hoch halten. Und da wäre der erste Tony Scotts Déjà-vu. Ich weiß, dass ich den schon mal gesehen habe, als ich ein kleiner Stift war, aber nicht im Ansatz verstanden habe, was da passiert und nicht im Ansatz die Genialität dessen erfasst habe irgendwie. Sehr, sehr toll mit Denzel Washington, der ja bei Tony Scott öfter dann, gerade in den 2000ern, eine größere Rolle gespielt hat, auch in Filmen wie Man of Fire oder Pelham 123 oder eben Unstoppable dann, wo dann noch hier der andere, wie heißt der, Captain Kirk aus den neuen Star Wars-Verfilmungen, ich komme gerade nicht auf den Namen, ist egal, mitgespielt hat. Jedenfalls sind Déjà-vus sehr, sehr gut. Es geht um einen Mord, so eine Art Mini-Massenmord. Es wird nämlich ein Kreuzfahrtschiff in die Luft gesprengt, während dort eine riesige Party ist und so weiter. Und Denzel Washington soll dann da ermitteln und soll herausfinden, wer das war. Und es stellt sich heraus, dass es in der Polizei oder vom Staat aus so eine neue Technologie gibt, mit der man in die Vergangenheit schauen kann, durch verschiedene Bildschirme dann. Das heißt, die sitzen dann in so einem großen Raum mit verschiedenen Bildschirmen und können von dort aus überall in die Vergangenheit zurückreisen und sich das angucken und dann aber auch in die Wohnungen von den Leuten rein und da voyeuristisch reinschauen und so weiter und so fort und ermitteln dann sozusagen dadurch in diesen Mord oder versuchen, den aufzurollen. Das Problem ist aber, dass dieser Rückblick nur linear funktioniert und man nicht zurückspulen kann. Das heißt, man muss immer zum richtigen Zeitpunkt in der Vergangenheit am richtigen Ort sein und in die richtigen Wohnungen reinzoomen und die richtigen Gespräche belauschen und so weiter. Wenn man das nicht mitbekommt, kommt man sozusagen zurück. Und man kann dadurch aber auch Personen zurück in die Zeit wieder verschaffen. Es ist ein bisschen sehr kompliziert, guckt euch den am besten mal an. Aber es ist wunderbar, also es ist eine wunderbare Reflexion über Voyeurismus, über auch Determinismus, weil der Film dann schon zum Schluss kommt, dass es sozusagen mehrere Zeitebenen nebeneinander gibt, weil wir zum Beispiel Denzel Washington dann Erlebnisse, die er in der realen Welt hatte, dann sozusagen über diese Bildschirme nochmal erlebt, aber sie sind auf einmal ganz anders und er kann dann auch in einer gewissen Weise dort eingreifen. Das ist ganz, ganz genial gemacht und ein ganz, ganz großes, ganz, ganz großer, intelligenter Film tatsächlich. Fand ich sehr, sehr gut. Déjà-vu von Tony Scott. Hab mir im Zuge dessen auch noch Pelham 123 angeschaut, der auch sehr, sehr gut war, aber nicht im Ansatz diese Genialität hatte. Und der andere ist Baz Luhrmanns Moulin Rouge. Den habe ich zum ersten Mal.
Jetzt Pelham 123, das ist mit der U-Bahn.
Ja, genau, mit John Travolta.
Mit John Travolta, ach.
Okay. Richtig.
Der ist von Tony Scott,
okay. Ja, der wird auch im Film wird der Name auch häufiger unterschiedlich ausgesprochen. Also da wird von Pelham 123 gesprochen, da wird von Pelham 123 gesprochen und so. Ach. Also ist nicht ganz klar, wie man das ausspricht. Ja. Ne? So. Genau, und der andere ist Moulin Rouge von Baz Luhrmann. Ganz, ganz großer, extrem opulenter Film, der eine sehr, sehr tolle Reflexion, glaube ich, ist über Träume, über die Liebe, über die Interpretation von Leuten, was man in Menschen hereininterpretiert und wie die dann wiederum sich selbst auch konstituieren als bestimmte Figuren, was dann auch eine sehr, sehr schöne Reflexion ist über Schauspiel an sich. Das ist ein extrem toller Film. Also es geht grob darum, dass in Frankreich stand ja vor vielen, vielen Jahrhunderten oder steht heute noch das Moulin Rouge. Mhm. Das ist so ein riesiger Tanz, Strip, Prostitutionsschuppen, wenn man so möchte, bei dem halt immer Party ging sozusagen. Ne? Ewan McGregor spielt da die Hauptrolle und er kommt als ein junger Schriftsteller dort in diese Stadt, tritt in diesen Club ein und ist dann komplett fasziniert von einer Frau, die dort der ganz große Star ist, Nicole Kidman und so. Ne? Und das ist ganz, ganz toll. Extrem schnell geschnitten, extrem lange Tanz- und Gesangssequenzen, aber sehr, sehr also langgezogene Sequenzen, die aber sehr schnell getrennt sind durch Schnitte. Und es ist so ein unfassbar dynamischer Film einfach. Das ist ganz, ganz toll, ganz, ganz groß.
Ja. Aus welchem Jahr ist der?
2001, glaube ich. Mhm. Ich glaube 2001, ja. Genau, richtig, ja. Man erinnert sich vielleicht noch an den Song von Christina Aguilera und Kim irgendwas war noch mit dabei. Weiß nicht mehr. Ja. Okay. Aber kennt man auf jeden Fall. Ja. Ganz, ganz toller Film. Und der dritte Film, den ich vielleicht noch so ganz kurz mal anteasern möchte, ist ein Horrorfilm von, jetzt habe ich den Namen des Regisseurs vergessen, aber ich habe es mir hier aufgeschrieben, da muss ich kurz gucken. Kaneto Shindo. Und das ist der 1964 erschienene Film Onibaba. Ein sehr toller Horrorfilm ist ein bisschen falsch gesagt. Es ist im Prinzip ein Post-War-Film erstmal. Es geht erstmal um eine Frau, die mit der Witwe ihres Sohnes zusammenwohnt, weil der Sohn in den Krieg gezogen ist und anscheinend gestorben ist. Und sie lebt jetzt mit sozusagen ihrer Schwiegertochter zusammen. Und die beiden leben davon, dass sie gefallene Soldaten, die aus dem Krieg zurückkehren und so halb tot sind, dass sie die entweder umbringen oder deren Leichen ausrauben und dann sozusagen davon sich neue Sachen kaufen und dadurch überleben und so. Und eines Tages kommt dann ein ehemaliger Soldat aus dem Krieg zurück, der in der Nähe wohnt und der den Sohn gekannt hat. Und es ist so ein bisschen die Frage, wie ist ihr Sohn eigentlich gestorben? Man hat so dieses zwielichtige Bild von diesem Menschen, dass er vielleicht auch was mit dem Tod zu tun gehabt haben könnte. Und jedenfalls schmeißt er sich dann irgendwann an die die Schwiegertochter von ihr ran. Und diese Frau möchte das unbedingt verhindern, dass das passiert. Und es ist ein extrem interessanter Film, der eine sehr spannende Ausleuchtung hat. Das ist alles sehr, sehr expressionistisch, also so an die 20er Jahre in Deutschland angelehnt, wenn man so will. Und das Ganze geht dann irgendwann über in einen Horrorfilm, nämlich wenn es darum geht, dass verhindert werden soll, dass die beiden sich regelmäßig treffen. Und so, da spielt dann eine Maske, die man vielleicht vom Cover des Films irgendwie kennt, eine sehr, sehr große Rolle. Das war sehr, sehr toll. Also gerade, weil es ein extrem künstlerisch wertvoller Film ist, der einfach ein ästhetisches Erlebnis bietet, das kann man sagen. Die Story ist relativ banal und einfach, aber mir hat das sehr viel gegeben auch.
Okay. Ist es ein Film, der auch nicht für den geneigten Cineasten durchaus irgendwie Unterhaltung oder einen Mehrwert bietet?
Schwierig.
Okay.
Ich glaube, ja, also man kann da einen gewissen Unterhaltungswert drin finden. Die Faszination entsteht allerdings eher aus dem ästhetischen Erlebnis. Und ich glaube, wenn man dafür nicht empfänglich ist, wenn man vielleicht auch nicht so viel, wenn man das nicht unbedingt im Kino sucht jetzt an sich, dann wird man das, besteht die Gefahr, dass ein modernes Publikum das einfach für einen alten Film hält. Aber wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigen möchte, wie Filme gemacht sind, wie Ausleuchtung funktioniert, wie Mise-en-Scène vor allem funktioniert und eine Bildgestaltung, dann ist das schon sehr wertvoll und sehr toll im Großen und Ganzen. Also es ist ein bisschen schwer, das zu empfehlen, würde ich sagen. Eher was für Cineasten vielleicht. Okay.
Wie bist du da rangekommen?
Ich habe gesehen, dass der als Blu-ray verfügbar war. Okay. Bei dem Label Filmjuwelen ist der in Deutschland rausgekommen. Und ja, man kennt den Film halt so, wenn man irgendwelche Horrorfilmlisten dann irgendwo mal sieht. Wobei der Film wirklich kein Horrorfilm ist eigentlich, das muss man ganz klar sagen. Und da dachte ich, greife ich mal zu.
Also geht jetzt nicht in die Schiene irgendwie The Grudge oder so?
Nee, auf keinen Fall. Okay. Nee, da ist er relativ weit weg von, ja. Die Szenen sind auch nicht besonders gruselig, weil dieser Horroraspekt, der da reinkommt, da steht jetzt kein großes Geheimnis dahinter. Man weiß, wer für diesen Horroraspekt sorgt sozusagen und man weiß, dass wer hinter der Maske dann steckt sozusagen. Ja. Und das nimmt diesen Gruselfaktor dann schon sehr stark. Ich weiß nicht, vielleicht ist einfach die Gruseligkeit dieser Maske hat dafür gesorgt, dass der Film so als Horrorfilm rezipiert wurde, aber ich würde das nicht als Horrorfilm bezeichnen eigentlich.
Okay. Man könnte jetzt schon denken, wir reden über den eigentlichen Film der Folge. Wollen wir mal dahin kommen? Dann würde ich vielleicht noch mal ganz kurz einleiten. Ja, also es war ja eher mein Film, meine Filmauswahl, dass ich dem Lukas mal Opera von Dario Argento vorgelegt habe. Falls die Frage kommt, vielleicht greife ich da jetzt schon vorweg. Ich habe mir eigentlich, du weißt, ich bin, wie gesagt, manchmal sehr vergesslich. Wir haben es gerade wieder erlebt. Ich hatte eigentlich gar keinen Film so richtig in petto. Und ich bin, wie gesagt, als du dann kamst, die letzte Folge hatten wir ja bei mir aufgenommen, bin ich einfach mal so durchs Regal gegangen und dachte mir, dass das eine ganz interessante Sache wäre. Zumal haben wir ja schon, wie gesagt, einen Film Dario Argentos, aus der eher, unbekannteren, ungerühmteren Schaffensphase besprochen. Das auch mit einer relativ positiven Resonanz. Ich kann mich an ein gutes Feedback erinnern.
Einer der wenigen Filme, zu dem es mal Feedback gab, muss man auch sagen. Aber das war positiv.
Das bleibt in Erinnerung, ja. Und dann dachte ich mir, na komm, die, zu den ganz großen, was ist jetzt, Tenebrae, Profondo Rosso, Phenomena, Suspiria, kommen wir vielleicht noch nicht, aber wir können ja mal einen Schritt zurückgehen und so in diese Schwellenphase kommen zu Opera. Und dann haben wir so dieses Opernthema, ich glaube nicht abgehakt, Oper wird immer eine Rolle oder spielt häufig eine Rolle bei Dario Argento. Aber zumindest namentlich lag das nahe und ich dachte mir, ich leg dir den Film einfach mal vor. Wie ging es dir erstmal damit, so ganz grob, mit der Filmauswahl? Das würde mich persönlich erstmal interessieren. Was hast du gedacht, als du gehört hast hier, Dario Argento, Opera?
Ja, also wie du gesagt hast, wir haben ja schon mal einen Film besprochen von Dario Argento, in dem es ja, der ja auch zu einem Großteil in der Oper spielt, mit Phantom der Oper. Und von daher, Phantom der Oper war ja ein Film, den man eher auf einer intellektuellen Ebene greifen muss, habe ich das Gefühl, um Freude daran zu empfinden. Also es ist ein Film, der metamedial gelesen werden muss, meiner Ansicht nach. Das ist kein Film, der einen versucht, wie Herr Stiegelegger vielleicht sagen würde, zu verführen durch eine besonders grandiose Bildästhetik oder durch besonders, ja gut, die Morde und so, die haben es ja schon dann in sich, aber du hast ja da diese Bilder drin mit diesen schwebenden Wolken da beispielsweise und sowas, ne, mit diesen digitalen Effekten, die jetzt nicht unbedingt als positiv angesehen werden. Das heißt, da muss man irgendwie versuchen, auch was reinzulesen, um dem was zu entnehmen, würde ich mal sagen. Und ich hatte allerdings schon vorher die Hoffnung, beziehungsweise die Gewissheit so ein bisschen, dass das mit Opera anders sein wird, weil du schon gesagt hast vorher, dass das eher einer der Filme ist, die gerade noch so in die als gut angesehene Phase von Argento fallen. Mhm. Und das ist eigentlich auch was mir dann bestätigt wurde im Großen und Ganzen. Also ich kenne jetzt an sich nicht so viele Dario Argento-Filme. Ich glaube, von den hoch angesehenen, wenn man das so benennen möchte, eigentlich nur Suspiria. Und wir hatten bei dir auch mal einen gesehen, dessen Namen ich immer vergesse. Mit H. Habe ich jetzt ja, habe jetzt den Titel
vergessen. Ach so, du meinst, ja, okay, du meinst Inferno, Horror Infernal.
Inferno, ja. Warum komme ich da, ich denke, wenn ich an den Film denken will, komme ich immer auf High Tension und sage dann, nee, das war nicht High Tension, das ist doch Quatsch, High Tension ist was vollkommen anderes, aber irgendwie, ja, Inferno, natürlich, genau. Ja. Den habe ich gesehen und das ist ja jetzt hier schon was anderes, was wir hier in Opera haben, also gerade dieses Farbspiel ist zwar vorhanden, aber ja nicht so ausgeprägt wie jetzt bei den beiden, ne? So. Und trotzdem ist es von dem, was man von Argento so hört oder gelesen hat mal, ist das eigentlich schon was sehr stark darauf zurückgeht oder was einen in gewisser Weise bestätigt. Nämlich diese eigentlich typische Giallo-Funktion oder Struktur, die man da hat. Allerdings schon mit einem gewissen intellektuellen Impetus angereichert. Also, dass diese Themen wie zum Beispiel das Sehen von Beginn an durchgängig eine Rolle spielt, dass das natürlich auch sehr symbolisch zu lesen ist, alles mit diesen aufgespreizten Augen, die ja diese Nadeln dann drunter haben und sowas, ne? Also, das sind ja Bilder, die man symbolisch lesen muss fast irgendwie. Ja. Von daher war das sowohl ein ästhetisches Erlebnis und ein affektives Erlebnis, sodass man, was mich jetzt nicht komplett fertig gemacht hat, diese Morde oder sowas, ne, aber wo man schon seinen Spaß hat, so als Horrorfilm-Fan und auch vielleicht Splatter-Fan so ein bisschen. Gleichzeitig hält einen dieser Film meiner Meinung nach schon intellektuell irgendwie gut bei der Stange und zwingt einen auch so zum Mitdenken. Und das hat mir im Großen und Ganzen sehr viel Spaß gemacht, ja.
Okay, freut mich. Mhm. Ich würde mal ganz kurz, bevor wir einsteigen, noch mal kurz die Handlung rekapitulieren, um was es hier eigentlich geht. Also, Betty, eine junge Sopranistin, übernimmt die Hauptrolle in einer Macbeth-Inszenierung, nachdem sie die vorherige Diva verletzt hat. Während der Proben und der Aufführung beginnt ein maskierter Mörder, Menschen zu töten, die mit der Produktion in Verbindung stehen. Der Killer zwingt Betty, die Morde mit anzusehen, indem er Nadeln unter ihre Augen klebt, damit sie diese nicht schließen kann. Stellt sich heraus, dass Bettys Mutter in der Vergangenheit eine sadomasochistische Beziehung mit Inspektor Santini hatte. Santini wird schließlich als Mörder entlarvt, als ihn während einer Aufführung ein Schwarm Raben angreift. Er entführt Betty und gesteht seine Besessenheit von ihrer Mutter und nun von ihr. Betty schießt Santini und flieht, während das Gebäude brennt. In einem Epilog sind Betty und der Opernregisseur Marco in der Schweiz, aber Santini taucht wieder auf und tötet Marco. Betty scheint Santini zunächst zu vergeben, greift ihn dann aber mit einem Stein an, als die Polizei eintrifft.
Wir spoilern übrigens in diesem Podcast, falls ihr das noch nicht wisst. Ja. Alles gut, die Leute wissen das ja eigentlich, wenn nicht, Pech gehabt.
Ja. Also ich bin jetzt auch bis zum Ende gegangen. Man hätte an einem gewissen Punkt jetzt die Handlung natürlich abstoppen können, aber meine Güte, wir kommen nicht drum rum. Auch über genau die letzte Szene, dieses Kriechen in den Gräsern auf der Wiese, in der Schweizer Alm, in der Bayerischen Alm, keine Ahnung, zu reden. Ja, deswegen stellt euch drauf ein. Das ist, können wir eigentlich irgendwie im Logo mal implementieren. Hier wird gespoilert. Aber ihr wisst, glaube ich, auch schon, der geneigte Zuhörer, die Handvoll, die es da gibt, ihr wisst, dass wir natürlich jetzt hier den Film entzaubern.
Genau. Du hast ja gesagt, dass du Phänomena gesehen hast. Und du hast ja von Argento wahrscheinlich deutlich mehr gesehen, als ich das jetzt.
Etliches. Also die ganz alten Sachen, wie jetzt Die neunschwänzige Katze, das Geheimnis der schwarzen Handschuhe, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Bei mir geht es, glaube ich, mit Profondo Rosso los, dann Suspiria, Inferno, Phänomena, Tenebre, und den gab es relativ früh, wie gesagt, auf Amazon, frei verfügbar. Aber ich habe noch etliche, sogar italienische Originalausgaben von, ich glaube, irgendwie 88 Films. Oder so, bei mir zu Hause. Die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also da war ich noch ein bisschen faul, beziehungsweise behalte mir die noch ein bisschen vor. Ich bin noch nicht so tief in der Giallo-Thematik drin. Das ist ja durchaus gerade in Italien ein breites Feld. Da gibt es jetzt nicht nur irgendwie einen Argento, der dort tätig war, sondern gibt es noch ganz, ganz viele mehr, die da dazugehören und die dieses Genre letztlich natürlich mit der Argento kultiviert haben, der letztlich den Sprung gewagt hat, das Ganze auch mit dem Horrorgenre immer mehr und immer mehr zu verknüpfen und wirklich diesen exaltierten, ausgedehnten Impetus damit reinzubringen. Genau, jetzt wie gesagt, Terror in der Oper kannte ich vorher auch schon, deswegen dachte ich mir, ist, glaube ich, ganz passend. Ich habe so im Kopf, dass wir haben ja irgendwie mit Phantom der Oper begonnen. Jetzt gehen wir wieder 10 Jahre zurück und vielleicht gehen wir dann nochmal so irgendwann ein paar Jahre zurück und schnappen uns dann vielleicht den Film oder einen Film ringsherum, der sich da so ansiedelt, um Suspiria und können einfach mal zu einer Jubiläumsfolge, zu irgendeiner Folge, wo wir mal wirklich Lust drauf haben, vielleicht so ein kleines Special draus machen, dass wir vielleicht nochmal darauf eingehen. Jetzt allerdings erstmal Terror in der Oper. Das ist, glaube ich, der Alternativtitel zu Opera.
Ganz genau, ja. Nee, deswegen, ich dachte jetzt, dass du vielleicht dann zum Giallo an sich dann irgendwas sagen könntest, aber es gibt ja so ein paar Sachen, die man auf jeden Fall dazu sagen kann. Der hat ja so einen gewissen Ursprung in den Edgar-Wallace-Verfilmungen aus den, ich glaube, 70er Jahren, größtenteils 60er, 70er Jahren, Joachim Fuchsberger unter anderem und so, ne? Der Hexer, der Frosch mit der Maske und sowas, ne? Also wo es immer so ein bisschen darum ging, dass es einen Mordfall gibt und es gibt einen maskierten Mörder und es gibt einen Haufen Figuren, die man so trifft und einer von denen ist dann in der Regel der Mörder. Das heißt, es geht auch so ein bisschen whodunit-mäßig darum, wer ist das jetzt, ne? So. Und das ist ja was dann den Giallo, glaube ich, auch kultiviert hat. Das heißt, es gibt immer so einen maskierten Mörder auch. Es gibt sehr viele Morde, die vor allem an Frauen stattfinden, wenn man so möchte, ne? Das ist ja etwas, was jetzt hier nicht nur vorhanden ist, muss man sagen. Es gibt ja auch den potenziellen Liebhaber von Betty, der stirbt, aber ansonsten die Kostümbildnerin beispielsweise. Ja. Ne? Und es gibt eben dieses, ich glaube, ein Final Girl hat man auch relativ häufig dann. Also das hat man auf jeden Fall im klassischen Horrorfilm, vor allem der 70er und 80er Jahre, dann würde ich sagen. Gerade in dieser Reihenwerdung des Horrorfilms in den 80er Jahren ist das schon ein Einfluss, der dann vielleicht mit reinspielt. Aber es gibt ja so ein paar Elemente, auch dass der Mörder ja dann auch am Ende gestellt wird und so. Aber dass es eben nicht nur einfach Morde sind, sondern dass diese Morde auch mit einer sehr krassen Gewaltästhetik dann eben verknüpft werden. Das ist eigentlich das, was den Giallo so ein bisschen ausmacht und dass man dann eben auch noch Ermittler verfolgt in der Regel und sowas. Ja. Von daher ist das ja etwas, was man hier durchaus dann auch hat. Also diese Giallo-Elemente, gerade mit dem maskierten Mörder, die sind ja vorhanden. Auch dass sich die narrative Struktur des Films sehr, sehr stark orientiert an bestimmten Set-Pieces, an denen diese Morde dann eben stattfinden. Und dass man relativ wenige, ich sag mal, transitorische Orte hat, also so Übergangsorte, sondern dass sich alles sehr, sehr stark auf eine bestimmte Anzahl von einigen wenigen Orten festlegt. Ne? Was hier halt bei Argentos Film die Oper ist und eigentlich dann nur noch die Wohnung von Betty, wenn man so will, ne? Das sind eigentlich die einzigen beiden Orte, an denen dieser Film wirklich stattfindet. Es gibt einen Transitionsort.
Ja.
Das ist die Autofahrt, würde ich sagen.
Ja.
Ansonsten ist das relativ Also die Oper besteht natürlich dann noch aus mehreren Räumen. Also es gibt diese Werkstatt dieser Kostümbildnerin dann noch, ne, wo ja der zweite Mord dann stattfindet. Es gibt dieses eine große Zimmer, in dem der erste Mord stattfindet. Es gibt Traumwelten auch, also im Glockenturm beispielsweise. Betty hat ja diese Vision immer oder diesen Traum von ihrer Mutter, die ja auch in gewisser Weise gefoltert wurde oder für die der Mörder ja auch schon Morde begangen hat sozusagen und sie zum Zugucken gezwungen hat. Und das ist, glaube ich, so, das sind, glaube ich, so Elemente, die da mit reinspielen. Allerdings ist dieser Film ja eigentlich nicht nur Giallo, sondern mir kam das vor, so vor, dass ich das, was ich von Argento bereits gehört habe, von seinem Gialli oder vom Giallo generell, dass das hier ganz stark verknüpft wird mit diesem stark künstlerischen Ansatz, den er bereits bei Suspiria beispielsweise verfolgt hat. Also durch opulente Sets, wie man es ja beispielsweise bei der Tanzschule hat, durch diese großen Aufnahmen von opulenter Architektur und auch dann durch diese, ja, wie kann man das sagen, diese Beleuchtungselemente, die man dort auch schon drin hatte, die hier in einer sehr, sehr spärlichen Form auftreten, aber sie sind immer da. Also es gibt immer irgendwie so etwas Externes außerhalb der filmischen, der normalen filmischen Realität, sondern es gibt immer etwas Übernatürliches, was da zu existieren scheint. Da möchte ich dann auch später noch bei der Kamera vielleicht noch drauf zu sprechen kommen, genau, weil da wird das, glaube ich, relativ deutlich. Aber das, so kam mir erstmal so der grundsätzliche Zusammensetzung dieses Films vor. Und wenn man eben Final Girl dann auch noch mit reinbezieht, dann spielen natürlich die 80er Jahre, gerade die USA, glaube ich, da auch noch eine große Rolle. Dann Halloween, Nightmare und so. Ne?
Ja. Genau. Könntest du vielleicht noch mal so ganz kurz schraffieren, was ist denn erstmal der grobe Versuchsaufbau? In was für einer Welt findet denn erstmal der Film statt? Wie groß ist die Welt?
Die Welt kommt einem relativ klein vor. Das kann man, glaube ich, sagen. Also man hat schon durch diese etwas längere Autofahrt das Gefühl, dass diese beiden Orte, die ich gerade skizziert habe, so ein bisschen auseinander liegen. Da gibt es schon eine gewisse Entfernung. Aber eigentlich beschränkt sich alles auf den Ort der Oper und die ganzen Nebenräume, die darin stattfinden, auf ihre Wohnung, also auf Bettys Wohnung und dann eben auf die Wohnung daneben und vielleicht noch den Flur davor, den man ja kurz durch dieses Guckloch einmal sieht. Mit der Wohnung daneben habe ich gerade die Wohnung des kleinen Mädchens gemeint, das sich ja später als die herausstellen wird, die sie durch diesen Lüftungsschacht beobachtet hat. Aber das ist so im Großen und Ganzen die Welt. Und der Film hangelt dann seine Handlung eben daran auch lang und schafft es auch, an jedem dieser Orte irgendwie eine gewisse Spannung heraufzubeschwören. Also von Beginn an, dadurch, dass wir irgendwie mitbekommen, dass Betty permanent von etwas beobachtet wird, sei es von einer Person oder von der Kamera an sich, die so ein Eigenleben zu führen scheint an manchen Stellen, dann bekommen wir relativ früh auch in ihrer Wohnung schon die Beobachterperspektive durch den Lüftungsschacht. Und irgendwie scheint es permanent für sie so eine gewisse Gefahr zu geben. Man sieht das ja auch bei dieser ersten Operaufführung, dass bereits von einer der oberen Emporen sie beobachtet wird, ganz klar, ne, mit einem Fernglas dann auch und so. Und da gibt es dann, glaube ich, auch noch diesen Satz, dass sich der potenzielle Mörder, der das ja dann wahrscheinlich auch war, auch irgendwie freut, sie zu sehen. Und er sagt, glaube ich, irgendwas wie, endlich bist du da oder sowas. Ne? Mhm. Und dann verfolgen wir ihn ja auch durch so eine Point-of-View-Perspektive. Genau, er bringt ja dann auch diesen Wärter dann um und so weiter. Ja, das ist so dieser grobe Versuchsaufbau. Und der Film hangelt sich dann halt eben durch verschiedene Set-Pieces innerhalb dieser beiden Orte lang und lässt die ganze Zeit als einen potenziellen Gefahrenort aufblitzen. Und lässt dann eben auch die Morde stattfinden, dann da drin. Mhm. So. Ja, genau. So kann man das vielleicht erstmal fassen.
Ja, also ich kann das auch nur noch mal bekräftigen. Ja, also die Oper steht hier tatsächlich, oder auch das Opernensemble steht hier schon in einer gewissen Art und Weise im Fokus. Ich fand es auch ganz interessant, ist sicherlich natürlich intendiert, absolut beabsichtigt, dass wir nicht nur die Oper in Form dieses Veranstaltungsraumes wahrnehmen, den eben das Publikum wahrnimmt, ja, mit diesen barocken Decken, mit dem Stuck, da hängen irgendwelche Engelchen, irgendwelche Goldverzierungen, irgendwelche einfach irgendwelche königlichen historischen Ikonografien, die dort in diesem Saal versammelt sind, mit rotem Samt und so weiter und so fort. Das vermittelt ja schon eine gewisse adlige, aristokratische Atmosphäre, die letztlich darauf ausgerichtet ist, die Bühne natürlich bestmöglich wahrzunehmen, mit dem besten Licht, dem besten Bühnenbild. Es gibt ein großes Team, das sieht man ja gleich am Anfang, das im Hintergrund so quasi Backstage dort rumrödelt und versucht, alles für die Vorstellung irgendwie zu initiieren. Dann bricht auch, wie gesagt, noch die Hauptrolle weg. Und es muss halt Ersatz gesucht werden, das wird dann Betty und so weiter. Und das erzeugt dann natürlich Hektik. Und man kann quasi auch wiederum als Voyeurist, als Zuschauer sehen, wie es eigentlich aus den Augen oder aus dem Kopf der Dario Argentos hinter solch einer Bühne abgehen kann. Dass da auch, sage ich mal, also dass da nicht die, dass da quasi keine Rückkopplung besteht zwischen diesem aristokratischen Besuchsraum. Das spiegelt sich nicht backstage. Das sind ganz normale Leute, die fluchen, die rauchen, die kauen Kaugummi, die machen Fehler, denen fällt irgendwas um, die schminken sich falsch, die haben auch untereinander irgendwelche Konflikte und sind in Zeitdruck und das klappt nicht richtig und hier klappt es nicht richtig. Auf der Bühne wirkt dann alles wiederum nicht so, aber dahinter wird so dieser Mythos Oper, ja, also quasi eine Institution, eine kulturelle Institution, die schon seit Jahrhunderten dazu verdinglicht wird, dass sich eine gewisse Schicht von Menschen zu dieser Schicht von Menschen zugehörig gefühlt, dass das eben, sage ich mal so, in seiner Entstehung, in der Produktion nicht wiedergespiegelt werden kann. Inwiefern man da jetzt Rückschlüsse auf den Film ziehen kann, weiß ich gar nicht so richtig. Ich glaube, im Film läuft es natürlich letztendlich nicht anders, aber auch eben in diesem ja, perfekten und durchstilisierten kulturellen Raum der Oper eben auch nicht. Und dann kommt eben noch zum Tragen, dass relativ am Anfang des Films gleich eben der Unfall passiert. Es wird so ein Garderobier ermordet, es fällt ein Scheinwerfer runter, die Vorstellung wird gestört und so weiter und so fort. Und auch in der Oper kann also, wie das ja auch schon in mehreren Filmen der Fall war, unter anderem in Glorious Bastards, kann ja, da war es ein Kino, hier ist jetzt eine Oper, aber so von der Stilistik, vom Interieur her, fast schon ähnlich in dieser Saalkonstruktion. Kann man sehen, dass dort auch eben ein Unglück passiert ist. Fällt zwar nur ein Scheinwerfer runter, der verletzt erstmal niemanden, aber so ein Croupier wurde erstmal ja, ermordet während einer Vorstellung von Hamlet, kann man auch noch dazu sagen. Ich weiß gar nicht, ob das der Realität entspricht, ob es da wirklich so eine Art Mysterium um Hamlet-Vorstellung gibt, dass da wirklich dem Team irgendwelche Unglücke passieren.
Das gibt's, glaube ich, wirklich, diese Vorstellung, okay. Ja. Okay. Also das ist ein tatsächliche Angst, die hier aufgegriffen wurde, ja. Das ist bei Hamlet, also es wird im Film auch explizit so gesagt, ne, dass es bei Hamlet-Vollführung immer in irgendeiner gewissen Weise Unglück für die Beteiligten des Stückes gibt.
Ja.
Versucht das zu inszenieren.
Kannte ich nur von Poltergeist. Da gibt es irgendwie dieses Poltergeist-Mysterium, dass ganz viele Leute, die den Film gedreht haben, dass denen in den darauffolgenden Jahren ganz viele Unglücke tatsächlich passiert sind. Gibt sogar also einen Wikipedia-Eintrag. Ich meine, das ist ja auch irgendwie gehört ja auch im Community-Projekt. Kann ja auch jeder reinschreiben, was er will. Aber ich glaube schon, dass da inzwischen ein gutes Korrektiv besteht, dass da kein Murks steht. Ich glaube, da besteht ein ähnlicher irgendwie Querverweis. Und ja, ich fand es einfach mal ganz interessant, dass Dario Argento hier mal so die Oper dekonstruiert hat mit ihrer Funktionsweise und ihrem, ja, vielleicht auch mit ihrem moralischen Fundus, mit ihrer moralischen Lagerung dieser Kulturschaffenden, dass die eben auch niedere Triebe haben, dass die auch mal irgendwie über Sex reden wollen, dass die auch mal über ihre Freizeit reden wollen und auch mal eben sich ganz normalen weltlichen Dingen hingeben und eben nicht die ganze Zeit irgendwelche Arien proben und irgendwie steif hinter der Manege stehen und sich mit der Hochkultur beschäftigen. Mhm. Fand ich mal ganz interessant.
Ja. Genau. Ja, da würde ich gerne einhaken, weil du hast jetzt relativ vieles Interessantes gesagt und das passt auf jeden Fall erstmal oder darauf würde ich erstmal da speziell eingehen, dass es halt ganz klar ist, dass diese Oper-Inszenierung auch als eine Inszenierung sichtbar wird in dem Moment, ne? Also, dass man ja eigentlich, sowohl wenn man in die Oper geht, als auch wenn man ins Kino geht, reingeht und etwas sieht, von dem man sich erstmal im Bestfall überzeugen lassen möchte oder verführen lassen möchte, um das mal so zu sagen, dass man also diese Welt, die einem dort präsentiert wird, als in diesem Moment wahr und wahrhaftig annimmt, sodass man sich eben auch emotionalisieren lassen kann von gewissen Schicksalen von Figuren oder von gewissen Ereignissen, dass man auch sowas wie eine extreme Gewalterfahrung in dem Moment als wahrhaftig empfindet und sich denkt, ah, das sieht ja eklig aus, obwohl man eigentlich intellektuell ja verstehen müsste, okay, da ist kein Mensch zu Schaden gekommen. Außer, oder kein Tier, außer wenn man jetzt bei Italien, in Italien ein paar Jahre zurückgeht vielleicht, ne? Und ja. Sowas wie Cannibal Holocaust oder sowas guckt. Ja. und gleichzeitig macht der Gentoo hier ganz, ganz klar, dass dahinter trotzdem ein Plan steckt, eine Inszenierung, dass es da einen gewissen Druck gibt, dass es da diese Regieassistentin gibt, die ja die ganze Zeit sagt, ja hier, du hast noch 2 Minuten, um dich zu schminken und dann musst du nach oben und so, ne? Und trotzdem akzeptieren wir das ja. Und das Interessante ist, dass ja nicht nur das Publikum erstmal an sich das akzeptiert, sondern eben auch dieser potenzielle Mörder. Zu dem Zeitpunkt ist er ja noch ein potenzieller Mörder, der von oben auf Betty herabguckt und von dem wir ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, dass sie die Tochter von dem ehemaligen, ja, von dem ehemaligen Objekt der Begierde des Mörders ist, sozusagen. Sie wird ja auch, die Mutter erscheint ja dann in so Rückblenden und wird ja dann auch von der gleichen Schauspielerin gespielt, ne? Also es soll im Prinzip dieselbe Person sein. Im Prinzip sehen wir ja auch hier, dass ein Mörder sozusagen von dieser Operinszenierung und von ihr als Figur, obwohl es nicht die gleiche Figur ist, so affiziert wurde, dass er das für wahrnimmt und für richtig in dem Moment, ne? Und dass er sozusagen diesen Urzustand, den er mit der Mutter hatte, wiederherstellen möchte in einer gewissen Weise. Und das ist ja was, was uns als Zuschauer dann auch schon spiegelt, weil wir ja eigentlich hier bei dieser Operninszenierung auch sehen, okay, diese Oper ist inszeniert und trotzdem besteht ja die, nicht die Gefahr, aber so die Chance, dass wir uns auch von dem Gesang von Betty in dem Moment auch in einer gewissen Weise vereinnahmen lassen. Mhm. Es gibt ein ganz schönes Vergleichsbeispiel in einem Film, nämlich David Lynch's Mulholland Drive. Hast du den gesehen?
Einmal, ja.
Ja, da gibt es ja auch diese, nicht Operinszenierung, aber diese Theaterinszenierung, wo es diese Opernsängerin gibt. Ja. Und es ist ein wunderschöner Gesang, ne? Und man lässt sich da vereinnahmen und hat auch diese warmen Gefühle dabei und denkt sich, oh, wie großartig das ist. Und dann hört diese Opernsängerin auf einmal auf, den Mund zu bewegen und du hörst, okay, das kommt vom Band alles. Mhm. Und in dem Moment merkst du, okay, es ist eine Inszenierung und ich wurde gerade getäuscht, sozusagen. Mhm. Ne? Und trotzdem lässt man sich ja davon vereinnahmen. Und das ist ja etwas, was wir dann im Verlaufe dieses Films dann eben auch haben. Nicht unbedingt durch so romantische Inszenierungen wie die von Hamlet jetzt, aber dass wir uns trotzdem ja potenziell affizieren lassen von den Taten des Mörders im Endeffekt, ne? Und dass wir diese brutalen Szenen dann irgendwie, dass wir uns von denen auch abschrecken lassen. Also gerade dieses Aufschneiden des Bauches beim zweiten Mord und so, das ist, hat ja was sehr, sehr ästhetisch plastisches sozusagen, ne? Und affektierendes. So. Und ja, das ist was sich da irgendwie durch diesen Film durchzieht. Also das, wo man dann gerade auch, wenn man diesen komischen, nicht komischen, aber diesen Moment hat, wenn Betty zum ersten Mal die Augen so, diese Nadeln angeklebt werden an die Augen und man sich jetzt selber vorstellen müsste, man könnte nicht die Augen zumachen in dem Moment. Das ist, hat was unglaublich, hat eine unglaubliche Kraft irgendwie, so dieses Bild dann. Und wenn man sich dann, ich habe mich selbst dabei erwischt, wie ich versucht habe, die Augen möglichst lang offen zu halten dabei, ne? Weil in dem Moment geht's halt nicht anders. Ne? Ja. Und das ist dann schon krass. Das ist dann so ein Moment, wo so eine filmische Erfahrung dann auf das eigene Leben zurückwirft sozusagen und auf das tatsächliche Dasein in dem Moment, obwohl man ja weiß, es ist nur eine Inszenierung, weißt du, obwohl man weiß, der Schauspieler ist nichts passiert und so weiter und so fort. Das ist irgendwie ganz spannend.
Das sind ganz interessante Punkte. Also da würde ich gerne später nochmal auf jeden Fall drauf eingehen, was der Film mit dem Auge und mit dem Blick eigentlich möchte. Wir sind noch gar nicht auf die Raben eingegangen, denn gleich zu Anfang sehen wir ja bereits eine Krähe im Bild, bevor der Film losgeht. Der Prolog läuft noch, die Beteiligten des Films werden vorgestellt und man sieht bereits in der Großaufnahme und auch dann in einem Close-up ein Auge eines Raben, mehrere Sekunden lang, mehrmals über den Film hinweg. Und das gibt ja schon, sage ich mal, so einen kleinen symbolischen Kompass, was hier eigentlich erzeugt werden möchte. Danach bricht dann, wie gesagt, diese Opernvorstellung los, die, ja, also natürlich, du hast es schon gesagt, es wird ihm während dieser Oper irgendwie eine Illusion vermittels eines Kulturträgers geschaffen. Der Kulturträger kann erstmal natürlich das zugrunde liegende Stück sein, hier eben Hamlet. Und natürlich auch die Oper an sich als Kulturraum. Das Ganze wird dann eben gestört und wird sogar Teil einer Mordserie. Diese ganze Crew, die da beteiligt ist, wird wie gesagt mit in die Mordserie verstrickt. Diese Prophezeiung, ach hier, wenn Hamlet irgendwie aufgeführt wird, passiert immer was Tragisches, bewahrheitet sich dann ja auch nochmal. Und dann ist ja nicht mehr die Oper als Aufführung, als Darstellung von Kultur im Zentrum, sondern dann wird ja fast sowas wie in Rape and Revenge Thriller draus. Also Revenge kommt wirklich ganz, ganz zum Spät. In manchen modernen Horrorfilmen kommt das immer mal so häppchenweise. Da gibt es ein Rape, dann gibt es die Revenge, dann gibt es wieder ein Rape und dann gibt es wieder Revenge. Hier dehnt sich das ja über, ich glaube, 108 Minuten, 107 Minuten aus, geht jetzt nicht allzu lang. Genau, und unsere Sopranistin ist dann, wie gesagt, in diese Mordserie auf einmal verstrickt. Und du hattest bereits gesagt, ihr werden dann, wenn die Morde stattfinden, so wie ihrer Mutter das gefallen hat, wird eben vorausgesetzt, ihr würde das auch gefallen und sie wird gezwungen, den Morden zuzuschauen. Braucht anscheinend der Täter. Der Täter hält das quasi für das Ritual, dem die Tochter der Verliebten oder der Mutter Bettys entsprechen muss. Und da spielt das Auge natürlich ganz bewusst eine Rolle. Ich weiß nicht, ob wir darauf schon zu sprechen kommen wollen. Auge als zentrales Symbol können wir, glaube ich, festhalten als Element des Sehens, als Element des Blicks. Natürlich nicht nur als Blick des Schauspielers, der Kamera, sondern natürlich auch als Blick des Zuschauers, als unser Blick. Dazu, wie gesagt, eben noch die Raben. Das Ganze addiert sich so ein bisschen. Und wir haben es hier aber nicht nur mit Gewalt zu tun, sondern auch, wie gesagt, mit Sexualität. Das Ganze geht ja so ein bisschen sogar miteinander einher. Es gibt in dem Film keine einzige Sexszene. Es gibt vielleicht Andeutungen. Es wird mit den Vorstellungen gespielt, aber es gibt jetzt keine ausgestellte Sexszene. Spielt in dem Film Sexualität trotzdem eine Rolle?
Eine Sexualität spielt als Form von Penetration dann natürlich eine Rolle, ne? Also bei den Morden tatsächlich, ne? Ich weiß jetzt, ich muss gerade überlegen, wie die tatsächlich stattfinden, aber die finden sehr unterschiedlich statt, aber es gibt ja sehr sexualisierte Momente, wenn beispielsweise dieser Anhänger in den Mund des zweiten Opfers reingesteckt wird, ne? Was ja was Oralsexuelles dann im Endeffekt hat. Ne? Also es ist schon eine sexuelle Erfahrung, die man als Zuschauer dann mitbekommt, eine gewalttätige sexuelle Erfahrung, eine Vergewaltigungserfahrung dann, wenn man so möchte. Und Sexualität, da gehe ich jetzt schon wieder ein bisschen weg von dem Thema, Sexualität spielt dann bei diesen Verführungsmechanismen, wenn wir als Zuschauer dort drauf blicken, dann mit diesem skopophilistischen Element dann natürlich auch eine Rolle, dass wir am Schauen von solchen Szenen eine Schaulust entwickeln, also dass sozusagen das Filmschauen an sich zu einem sexuellen Akt wird und uns dann eine Form von Befriedigung verschafft, gerade durch die Gewissheit, dass das, was wir dort sehen, zwar ganz schlimm ist, wir allerdings trotzdem unterbewusst wahrnehmen, es ist eine Inszenierung, da ist nicht wirklich jemandem was passiert. Und selbst wenn es so wäre, gibt es immer noch diese Trennung von durch die Leinwand zwischen dem Zuschauerraum und dem Raum der filmischen Realität, wenn man so möchte, ne? Das führt dann auch zu einem sexuellen Verlangen oder zu so einem voyeuristischen Verlangen, was dann natürlich auch einen sexuellen Akt an sich hat. Es gibt dann natürlich auch du hast es angedeutet, diesen Moment, in dem Sex passieren könnte zwischen der Sopranistin und diesem, was war das, so ein Bühnenhelfer? Nee, der hat da irgendwie einen anderen Job noch gehabt, ne? Auf jeden Fall diesem Jungen da, was sie ja dann ablehnt. Und kurz darauf kommt es ja dann zu so einer Penetration, weil dieser Typ ja, glaube ich, durch ein Messer umgebracht wird, ne? Auch das hat was von Oralverkehr, weil man ja sieht, dass dieses Messer durch den Mund gestochen wird sozusagen und man dieses Bild dann auch richtig hat, ne? Also es hat schon viel von sexualisierter Gewalt, was dann natürlich auch wiederum ein Kernelement des Giallo an sich ist. Also ich habe jetzt von der Argento kein Giallo gesehen, aber wenn man vielleicht so ein bisschen den Urvater des Giallo sich anguckt, zumindest gilt er als das ist ja Mario Bava, der unter anderem mit Blutige Seide ja einen der ersten Giallo überhaupt gedreht hat, 1967 müsste das gewesen sein, oder 64, genau. da hat man diese Elemente auch. Also ich glaube, der Mörder hantiert da häufiger mit einem Messer auch und bringt ja dann auch vordergründig junge Frauen um. Das hat dann nicht nur im Verlauf des Films, wenn es zu einer Auflösung kommt, ein sexuelles Element, weil es ja nicht nur ein heterosexueller Mann ist, der diese Frauen umbringt, sondern die wechseln sich ja in gewisser Weise ab, wenn ich das richtig erinnere. Also er wechselt sich da mit einer anderen Frau ab. Trotzdem ist das ja erstmal naheliegend, dass dadurch auch eine gewisse sexuelle Stimulation erreicht werden soll durch die Morde an sich, ne? Weil diese Morde haben ja jetzt keinen Sinn im Sinne von, dass sich jemand dadurch einen Vorteil, zum Beispiel finanzieller Hinsicht oder sowas, erreicht, sondern es wird ja relativ früh auch durch diese Rückblicke mit der Mutter klar, dass es um eine Form sexueller Befriedigung durch das Morden geht. So. Mhm. Ja.
Und das ist für mich, also zumindest in Argentos Film, ein ganz klares Motiv, das wir hier eben wiederfinden. Ich weiß nicht, inwiefern sich das dann in späteren Filmen verläuft, aber hier dient Gewalt, dient die ja zumindest gezeigte Psychologie des Mörders, dazu auch Lust zu befriedigen und natürlich auch Lust herzustellen, zu konservieren, indem man mordet, indem man vor allem nicht mit stumpfer Gewalt mordet. Also hier wird niemanden mit dem, zumindest seitens des Mörders, mit dem Hammer der Kopf eingehauen. Ich glaube, nur seitens der Frauen gibt es, glaube ich, mal einen Schlag mit irgendeinem Brocken. Die eine Kostümschneiderin wirft ihm, glaube ich, irgendwas in den Rücken, einen stumpfen Gegenstand. Das sind, glaube ich, also Formen stumpfer Gewalt, aber der Mörder selbst arbeitet wirklich nur mit diesen, na, was heißt eleganten, aber so mit diesen gleitenden Schnittbewegungen und Stichbewegungen, Hiebbewegungen, die dann wirklich in das Fleisch eindringen. Und mitunter für Schnittwunden, tiefe Wunden sorgen, die natürlich auch ausgestellt werden. Also man sieht wirklich dann eine deutliche Darstellung ja, viszeraler Gewalt. Die Opfer sind danach natürlich in einer gewissen Art und Weise entstellt, zerschnitten, blutüberströmt. Es werden keine Körperteile oder Ähnliches abgetrennt. Der Film war indiziert. Für mich fraglich, inwiefern dieser Film damals indiziert werden konnte, wenn man berücksichtigt, welche Filme heutzutage verkehrsfähig sind. Da war man anscheinend zu dieser Zeit, Anfang der 90er, als der dann vielleicht in ganz Deutschland irgendwie mal zur Diskussion stand, veröffentlicht zu werden, eher ein bisschen konservativer, ein bisschen reservierter gegenüber solchen Formen der Gewaltdarstellung. Aber ja, wir haben es hier, wie gesagt, mit Gewalt und Lust geht einher. Ich finde auch in diesem Farbcode Rot kann man hier gar nicht so genau verorten, ob Rot jetzt hier die Farbe der Gefahr ist, der Gewalt, oder ob Rot wirklich die Farbe der Lust und Leidenschaft ist. Das geht bei Argento, finde ich, immer so ein bisschen miteinander einher und gehört zusammen, dass dieses Spiel von Liebe auch immer ein Spiel mit dem Tod ist. Und das haben wir hier auch. Also das ist kein besonderer oder keine besondere Psychologisierung eines Mörders, die jetzt nur in Opera stattfindet, sondern ist für mich ein ganz allgemeines, Argento-typisches Motiv, dass der Mörder vor allem eine sexuelle Motivation, eine sexuelle Begierde zu einem Opfer hat. Und im Umfeld des Opfers schwirren dann natürlich noch so ein paar Figuren rum, die dann für den einen oder anderen Wund-Close-Up natürlich herhalten müssen, die aber keine weitere großartige Rolle spielen, die eben nur dann für den Schauwert massakriert werden. Mhm. Und genauso haben wir, wie wir das in Suspiria haben oder in Inferno, haben wir das ja auch. Die Gewalt wird hier nicht nur Frauen zuteil, sondern eben auch Männern. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Täter sehr wahrscheinlich auch hier in dem Film, ist vielleicht auch ein allgemeines Merkmal, ein bisschen eine sadomasochistische Ader hat. Ich glaube, er lässt sich auch von ihr verletzen, nicht jetzt willentlich, aber er nimmt das in Kauf, ohne ihr dafür irgendwelche Repressalien anzudrohen. Er lässt sie auch immer wieder leben. Er hätte sie schon irgendwie bei der ersten Begegnung töten können, aber nein, da wurde sie eben nur gefesselt, dazu gezwungen, den Morden beizuwohnen, um dann letztlich wahrscheinlich auszukundschaften oder sich glauben zu machen, dass sie eben genau die Lust empfindet wie ihre Mutter, die ja dann auch in diesen Traumsequenzen, wird einem ja dargestellt, dass die Mutter dann ja wirklich Lust empfand, wenn der Mörder, der Santini, da wirklich irgendwelche Jungfrauen geraped hat. Insofern finde ich, unser Mörder ist ein ganz allgemeiner, klassischer Mörder, der Handschuhe trägt, der vor allem glänzende, scharfe Gegenstände nutzt als Waffe und der sich auch, ich glaube, in so einem Overall oder in so einem Inspektorenmantel da auch mit einer Sturmhaube maskiert und über lange Zeit der Unbekannte ist. Da wird natürlich auch immer so ein Mysterium draus gemacht, wer ist der Mörder? Damit spielt der Giallo ja schon und natürlich auch Argento, dass man so ein bisschen überlegt, wer könnte hier in Frage kommen.
Ja.
Da macht der Film, also der Film macht es aber relativ offensichtlich. Vielleicht liegt aber auch, sage ich mal, der Irrtum im Offensichtlichen. Denn von Anfang an, es klopft dann ja, nachdem dieser Mord passiert ist, diese erste Vorstellung im Film vorbei ist, der Inspektor mit total hölzernen Worten an der Tür, schenkt ihr eine Rose, weiß gar nicht so richtig, was er sagen soll, ist total erstmal perplex, stellt sich dann als irgendwie ja, Polizist heraus anscheinend, als Kommissar, wirkt aber schon von Anfang an irgendwie so ein bisschen suspekt, also man...
Ja, vor allem durch diesen Shot dann am Ende, wenn er eigentlich schon wieder aus dem Zimmer heraus ist und sie schaut dann, bevor die Tür geschlossen wird von der Garderobe, nochmal raus und sieht in der Entfernung ihn nochmal, wie er sie ganz klar anschaut, ne? Also wie er irgendwie obsessiv ihr hinterher geht, ne? Aber ich will zu dem anderen Thema nochmal was sagen, nämlich zu diesem Aspekt von diesem Sehensaspekt dieser Morde und inwiefern das auf uns Zuschauer auch wirkt. Und da müssen wir so ein bisschen auf die Kameraarbeit tatsächlich eingehen, denn ich habe ja schon gesagt, es gibt relativ viele Point-of-View-Perspektiven und es gibt aber auch Perspektiven, wo die Kamera nicht wirklich motiviert zu sein scheint von irgendeinem Blick. Und zwar habe ich das Gefühl gehabt, also zum einen hat man diese erste Point-of-View-Perspektive, damit geht der Film ja dann auch los, beziehungsweise nachdem wir die Raben gesehen haben, geht es ja los, dass diese ursprüngliche Sopranistin aus der Oper herausgeht. Und die laufen ihr ja alle hinterher. Und sie blickt ja anscheinend auf diese Menschen. Es gab während, das habe ich durch den Audiokommentar von Herrn Stiegelegger und Herrn Naumann, bin ich darauf hingewiesen worden, und es ist total offensichtlich, wenn das wirklich so wäre, dass das ihr Blick ist, müsste sie ja die ganze Zeit rückwärts laufen. Das heißt, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das heißt, das ist eigentlich eine Inszenierung, die uns als Zuschauer dann eher meint, als Menschen, die eben dann auf diesen Ort schauen. Das heißt, das ist eigentlich nicht ihre Perspektive, wenn man das so will. Oder es ist so eine, man kann es vielleicht als eine Perspektive von ihr begreifen, die eher gedanklich diese Menschen adressiert und ihnen jetzt sagen möchte, dass sie keine Lust mehr auf diese Inszenierung hat, weil die Raben die ganze Zeit dazwischen gehen und so. Ne? Aber ich finde, dass sich das noch fortsetzt mit diesen Blicken, die scheinbar irgendwie unmotiviert sind. Und zwar gibt es, wenn Betty zum ersten Mal in ihre Garderobe reingeht und da mit ihrer, ich glaube, ihrer Managerin ja spricht, ne? Da geht die Tür dann zu, also wir haben so eine Art Halbtotale, die vor der Tür ist. Die beiden sprechen miteinander und die Tür geht zu und auf einmal bewegt sich diese Kamera ganz langsam in Richtung des Raumes. Und man könnte erstmal annehmen, dass die Perspektive des potenziellen Mörders dann eigentlich ist, aber den müssten sie ja die ganze Zeit eigentlich schon gesehen haben, wenn er davor gestanden hätte. Das heißt, diese Kameraeinstellung ist unmotiviert. Das heißt, es ist etwas, es scheint irgendetwas dazwischen zu geben, zwischen der Kamera und der Welt. Was ja dann wiederum, oder dahinter, was ja dann wiederum auch auf uns Zuschauer, als welche, die jetzt, als Menschen, die jetzt irgendwie die Sensationslust haben, sozusagen, erwarten, ne? Wir wissen natürlich zu dem Zeitpunkt auch, es ist ein Film von Dario Argento. Wahrscheinlich geht es hier darum, dass auf möglichst kaltblütige Art und Weise jemand umgebracht wird, wenn wir seine Giallo zumindest verfolgt haben. Und das lässt mich so ein bisschen daran denken, dass gerade diese Morde dann später, die ja ein sehr hohes Affektpotenzial haben, eben nicht nur für Betty inszeniert wurden, sodass sie Lust daran empfindet oder dass sie sozusagen diesen Morde zusehen muss, sondern für uns als Zuschauer. Und das wird beim zweiten Mord, finde ich, ganz, ganz deutlich. Ich gehe gleich auf den einen, aber erstmal möchte ich sagen, dass der Mörder ja eigentlich eine Lust daran empfindet, dass sie diesen Morden zusieht. Also für mich wirkt es so, als würde der Mörder auch so eine Art Spiegelung eines Regisseurs in dem Moment sein. Weißt du? Mhm. Dass hier sozusagen Morde inszeniert werden für ein Publikum, was dann Betty ist, sodass er selbst Lust daran empfindet, dass sie das ansehen muss. Mhm. So wie man es ja auch als Regisseur sozusagen, wenn man Argento ist, das will ich ihm jetzt nicht unterstellen, aber es liegt irgendwie nahe, dass man ja gerade solche schlimmen Momente dafür inszeniert, dass ein Publikum davon affektiert wird, sozusagen, und dann das als schlimm empfindet oder sowas. Und das wird bei diesem zweiten Mord ganz, ganz deutlich, denn, also ich rede jetzt von dem Mord an der Kostümbildnerin. der findet ja größtenteils auf dem Boden statt. Und da stehen so ein paar Tische davor, Schränke davor. Und wir haben dann einmal diese Perspektive von Betty. Die kann das eigentlich alles gar nicht sehen, bin ich der Meinung. Also, dass sozusagen dieser Bauch aufgeschnitten wird und dass dann sozusagen diese Kette dann in den Hals eingeflößt wird. Man sieht aus ihrer Perspektive ganz kurz zwischengeschnitten, dass sie diesen Mord eigentlich nicht sieht. Und das wird auch dann relativ deutlich, wenn dem Mörder die Maske abgezogen wird und nur die Kostümbildnerin weiß, dass er das ist. Betty sieht das aber nicht. Mhm. Das heißt, alles, was dort passiert, sieht sie nicht. Was mich dann wiederum dazu bringt, dass dieser Mord nicht für Betty inszeniert wird, sondern für uns als Zuschauerschaft, ganz explizit. Dass sozusagen die Montage dafür sorgt, dass Betty zwar, dass wir wissen, dass Betty weiß, was dort passiert, aber sie kann es sozusagen affektiv nicht wahrnehmen, sondern das bleibt uns als Publikum sozusagen vorbehalten. Und das ist eben diese Doppelung von Inszenierung für Betty und für uns als Zuschauer. Deswegen, ich finde, der Film macht das relativ klar, dass das eben nicht nur für Betty gemacht wird, diese Mordsequenzen, oder dann für die Mutter in der Vergangenheit. Sondern dass wir eigentlich die sind, die hier adressiert werden sollen, als jene, die dem schaulustig beiwohnen dürfen.
Ist eine sehr interessante Beobachtung. Tatsächlich ist es so, wenn sie diese Nadel unter den Augen hat, das sehen wir, glaube ich, in mehreren Szenen, sie kann nie erkennen, was ihr eigentlich passiert. Auch nicht beim Mord ihres vermeintlichen Freundes. Die beiden führen ja irgendwie fast eine asexuelle Beziehung. Sie versuchen natürlich irgendwie miteinander zu schlafen, aber irgendwie klappt es nicht so richtig und sie entspricht gar nicht diesem Klischee und so weiter. Da geht der Film nochmal auf eine tiefen psychologische Schiene, was das vielleicht irgendwie für ein psychosexuelles Traumata sein könnte, das sie in der Kindheit erlebt hat. Das hat sie dann ja auch erlebt. Das wird ja dann auch irgendwie schemhaft irgendwie kontextualisiert, woher, sage ich mal, so diese Hemmung des Sexes kommen kann, weil das halt immer irgendwie mit Mord konnotiert wurde und irgendwie mit Lust und Mord ist es bei ihr irgendwie so eine Verkettung, das einhergeht, mit dem sie, sage ich mal, in ihrer Welt nichts anfangen kann. Und ja, ich habe es ein bisschen anders wahrgenommen. Also ich hatte die Nadel unter den Augen auch. Das stimmt, sie hat es nicht gesehen. Für mich war das so eine Art Voyeurismus unter Zwang. Eigentlich.
Ja, hat ja auch was von einem Gefängnis durchaus, ne? So von Gefängnisgittern.
Richtig, ja. Genau. Hm. Wer ist moralisch geboten, bei einem Mord natürlich nicht zuzusehen, dem Ganzen nicht den Raum zu geben, dem seine Aufmerksamkeit zu schenken und sich vielleicht noch in einem Moment, in dem man sich vielleicht wohlfühlt, indem man irgendwie freudig sich der Kunst, dem Film hingibt, anschaut. Aber dennoch zwingt uns der Regisseur und zwingen wir uns aber irgendwie selbst, das ist so dieses sadomasochistische Verklitterns im Film oder während des Filmguckens, dass wir uns Dinge bewusst anschauen, die ja Lust und Gewalt miteinander kombinieren. Das macht Dario Argento, aber Dario Argento macht das vielleicht auch als Selbstzweck, aber auch für den Zuschauer, weil der Zuschauer das natürlich will. Der Zuschauer will, dass das Opfer leidet, das Opfer in Form von Betty. Der Zuschauer will aber auch, dass natürlich die Morde passieren, dass die natürlich auch gezeigt werden, auch wenn die Betty anscheinend gar nicht sehen kann. Sie sollen trotzdem gezeigt werden, sie sollen trotzdem exzessiv sein, sollen abwechslungsreich sein, sollen immer auf andere Art und Weise stattfinden, sollen unterhalten. Und so dieses Empfinden von Unterhaltung bei Mord, bei Tod und so weiter und so fort, demaskiert dann natürlich auch den Mörder in seinem Gebaren, demaskiert aber auch vielmehr den Zuschauer und die Bedürfnisse des Filmsehenden an sich. Also wir demaskieren nicht nur den Mörder, wir demaskieren eigentlich uns, indem wir uns reflexiv vergegenwärtigen können, Moment mal, diejenigen, die den Mord hier jetzt sehen sollen, das ist nicht irgendwie Betty, denn die sieht ja eh nicht, auch wenn die dazu gezwungen wird und wie die gern zwingen möchten, das jetzt zu sehen. Guckst du an, wir wollen dich leiden sehen, sondern wir wollen es ja sehen. Ja. Also wie du das quasi schon gesagt hast, ich habe das ein bisschen anders aufgezogen, aber im Prinzip ist der Mörder, ist dieser Santini, könnte auch eigentlich auch sowohl Regisseur als auch der Zuschauer selbst sein, der diese Situation, so wie sie da ist, arrangiert. Auf immer wieder andere Art und Weise, mit immer wieder anderen Methoden. Aber im Prinzip steht der Mord und die Lust am Mord im Fokus und wird, wie gesagt, demaskiert, indem wir uns selbst dabei ertappen können, wie wir, das ist ein ganz allgemeingültiges Motiv. Das hat jetzt nichts nur mit dem Film zu tun, ist aber eben auch in diesem Film vorhanden und wird ja durch das Auge, wird durch das, diesen erzwungenen Voyeurismus, wird ja forciert, dass man sich genau damit beschäftigt und ja, nicht weggucken kann, nicht weggucken soll, nicht weggucken möchte und eigentlich sogar Spaß daran hat mit dem, was gerade passiert. Das ist dann später in Filmen, ja, wie jetzt, du hast schon gesagt, Halloween und so weiter, auf eine Spitze getrieben wird und irgendwann sogar der Fankult um die Morde ringsherum besteht. Wir haben ja jetzt zum Beispiel, es ging ja los mit All Hallows Eve, also jetzt
Terrifier.
Genau, Terrifier mit Art dem Clown, der natürlich jetzt auch quasi eine Überspitzung und ja, einfach eine Karikatur dessen ist, was der Zuschauer eigentlich möchte, immer in immer höheren Gewaltgrad, immer wieder dieses neue Ausloten von Grenzen, diese Grenzerfahrung mit dem Innersten des Menschen und der Gewalt, die Menschen zuteil werden kann. Und das wird hier dadurch, durch diese Augensymbolik, für mich relativ explizit gemacht. Mhm. In den Gewaltszenen. Ja. Das findet ja nur in den Gewaltszenen statt, dieses gezwungene Erblicken.
Genau, ja. Und das findet ja dann noch zusätzlich auch in Räumen statt, die eigentlich hochkulturell konnotiert sind, ne? Also sowohl die Oper, als auch dann dieser sehr opulente Raum, der sich ja auch innerhalb der Oper dann anscheinend befindet, wo sie potenziell Sex mit diesem Jungen hat, als auch dann die bürgerliche Wohnung, in der sie dann diese Opernstücke sich anhört, dann über Kassette und sowas, ne? Also es ist auch so eine Entweihung des bürgerlichen, fast unschuldigen, hochkulturellen Raumes, was ja schon dadurch allein zustande kommt, dass ja der Mörder bereits sexuelle Lust am Sehen von ihr während der Aufführung hat, ne? Also im Prinzip löst Dario Argento hier auch dadurch so diese Trennung zwischen Hochkultur, das ist so diese intellektuelle, schlaue Beschäftigung, und Film als so diese schmutzige, in der wir die bösen Voyeuristen als Zuschauer sind, auf, sondern macht im Prinzip so deutlich, ja, eigentlich ist das ist doch überall das Gleiche, ne? So, eigentlich wollen wir doch auch, eigentlich liegt doch auch in der Tragödie des Hamlet ein gewisser Voyeurismus und ein Wille dazu, dass etwas Schlimmes passiert. Gerade da Hamlet ja auch so eine allgemeingültige Geschichte ist, dass ja jeder, der in die Oper da reingeht, weiß, was schon passiert, ne? Diese Tragödie, die man dann sieht. Von daher wird das ja dann zusätzlich noch aufgelöst. Und gerade der bürgerliche Raum im Sinne von ihrer Wohnung spielt ja dann auch in dieser tollen Sequenz eine Rolle, wenn sie vermeintlich von einem Polizisten geschützt wird. Mhm. Beziehungsweise ja dann, glaube ich, wirklich von einem Polizisten geschützt wird. Ne? Ja, also das war ja tatsächlich ein Polizist. Da haben wir ja auch dieses Problem, dass sie ja erstmal nicht sieht, wer das ist, der in ihre Wohnung reinkommt. Es wird ihr gesagt, das ist ein Polizist, aber sie hat ja Schmerzen in den Augen und man sieht nur so im gedämpften Bild, wie er sozusagen daran vorbeigeht und sich dann in ihr Wohnzimmer auf diesen Sessel setzt. Und dann haben wir diesen tollen Moment, dass wir nicht wissen, ist das jetzt tatsächlich der Mörder? Wir sehen sein Gesicht ja auch dann die ganze Zeit nicht. Und gleichzeitig kommt ja dann ihre Managerin nach oben und sagt, ja, da unten ist doch dieser Polizist, der dich beschützen soll, der hat mich reingelassen. Ne? Das heißt, das ist jetzt die Frage, wo ist der Mörder? Ja. Und da spielte ja dann für mich auch noch eine Rolle. Mir war das am Anfang eigentlich zu simpel, dass das tatsächlich der Polizist ist, der sie beobachtet auf die
eigentlich
Entfernung.
Eigentlich schon, ja.
Ne?
Ja.
Da könnte man ja erstmal meinen, okay, das ist jetzt so eine falsche Spur, die hier gelegt wird. Vielleicht ist der Mörder ja tatsächlich jemand ganz, ganz anderes. Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, ist es vielleicht die ursprüngliche Sopranistin, die einen Auftragsmord irgendwie geplant hat oder sowas oder so da in die Richtung? Hat es vielleicht auch was mit ihrer Managerin zu tun? Gibt es da bei ihr irgendwie ein Motiv, sowas zu machen? Also für mich wurde dann gerade in dieser Sequenz, der Regisseur des Theaters war für mich auch immer noch ein Verdächtiger. Ja. Das heißt, wir werden als Zuschauer dann, glaube ich, auch so ein bisschen dazu gezwungen zu interpretieren und diese Figuren zu beobachten. Gibt es da irgendetwas, was sie verrät? Gibt es da irgendwie etwas, was sie als Mörder dann tatsächlich entlarvt? Und das hat ja auch was sehr Verführerisches. Das ist sozusagen das, was meiner Meinung nach dann für so einen Spannungsbogen sorgt, wenn nicht gerade diese Morde geschehen. So, ne? Dass man sich diese Fragen stellen kann. Und gerade in dieser schon sehr Hitchcock-inszenierten Sequenz dann in der Wohnung wird das ja auf die Spitze getrieben. Wenn dann auf einmal auch die Wohnung sehr dunkel wird, wenn nur noch ganz, ganz wenige Lichtquellen zu sehen sind, wenn auf einmal das Telefon und die Waffe des Polizisten so weit weg zu sein scheinen, trotz dass es ja eine relativ kleine Wohnung dann im Endeffekt ist. Und wenn dann eben auch an einer Stelle völlig unmotiviert dieses rote Licht an der Wand auftaucht und man auf einmal dieses übernatürliche, scheinbar übernatürliche Element hat, was ja nicht innerdiegetisch oder eine innerdiegetische Quelle hat sozusagen. Da tritt dann auf einmal so ein Argento auch auf, der so eine gewisse, so eine gewisse Psychologie der Figur dann irgendwie heraufzubeschwören scheint. Oder uns als Zuschauer dann eben auch, uns als Zuschauer diesen Film dann auch als etwas markiert, wo wir jetzt nichts Übernatürliches erwarten, aber wo wir dann irgendwie so ein Gefühl haben von, ja, das kennen wir irgendwie von Argento und das ist jetzt so ein Mittel des Unheimlichen, so vielleicht auch so ein Mittel, um dieses Oppressive in der bürgerlichen Welt irgendwie zu symbolisieren, dann irgendwie, wo irgendwie so dieses Element reinkommt, wo wir uns dann gehuckt fühlen, so als Kenner von Argento-Filmen. Das ist ja dann ganz, ganz groß. Und dass wir gleichzeitig nicht wissen, von wo kommt eigentlich die Gefahr. Ist der Mörder draußen oder ist er schon in der Wohnung? Und dann haben wir ja diese Raumkonstellation mit, ich glaube, auch nur 3 oder 4 Räumen oder sowas. Und trotzdem wirkt diese Wohnung dann so gefährlich dadurch, dass alles dunkel ist und dass aus jeder Ecke gefühlt die Gefahr kommen könnte. Ne? Das ist ganz, ganz stark.
Und Argento spielt hier ganz bewusst. Er durchbricht quasi die vierte Wand. Und spielt auf einer psychologischen Ebene mit dem Zuschauer. Er spielt mit Verwirrung, mit Desorientierung, auch mit einer gewissen Art der Subjektivierung, dass alles völlig unzuverlässig sein kann. Das muss, wie gesagt, keinen Sinn in der Filmwelt haben, sondern soll uns letztlich dazu bringen, in dieser Erkenntnisdarreichung des Films einfach mitspielen zu können, mitdenken zu können, involviert zu sein und eben mit dieses Detektivspiel durchzuspielen, sich aber auch dann wiederum ertappt vorkommen, dass man vielleicht jetzt irgendwas anderes gedacht hätte, als passiert ist. Visuelle Darstellung spielt ja auch mit drauf an. Wir sehen manchmal, wie gesagt, eine Kameraperspektive, die, du hast schon gesagt, die Hauptdarsteller macht sich Augentropfen irgendwie rein, auf einmal ist ein Schleier davor oder wir haben irgendwelche Verdrehungen der Kamera, wir haben Jumpcuts, wir haben auch manchmal so eingespielte Sequenzen, gerade wenn sich quasi Gefahr anbahnt, wenn Mordszenen vermeintlich stattfinden von einem Gehirn, wo die beiden Gehirnhälften so miteinander irgendwie so richtig in Konvulsion treten und pumpen und pumpen.
Wo man auch nicht hundertprozentig weiß, wessen Gehirn ist das eigentlich, ne? Ist das Gehirn des Mörders oder ist es Bettys Gehirn?
Weiß es letztlich auch nicht, aber wie gesagt, er spielt, wie gesagt, mit diesem Voyeurismus und letztlich mit dem Zuschauer selbst, nicht zuletzt eben durch auch seine visuelle Darstellung. Zum Beispiel, die Farbkontraste, diese Farbakzente, muss man hier sagen. In Suspiria ist das weitaus exzessiver, also ist weitaus extrovertierter dargestellt. Diese grellen Lichtblenden von Rot und Grün, hier ist das, sind das eher mal kleinere Akzente, die aber dennoch auffallen, die auch irgendwo mit in diese Heritage von Bava und Argento irgendwie reingehören und das hat da irgendwie seinen kulturellen Ursprung und unterstützt aber, wie gesagt, auch, sage ich mal, die Dekodierung für den Zuschauer, die wiederum auch unzuverlässig sein kann. Ja.
Genau, also ich hatte schon gesagt, dass dass dadurch dieser vermeintlich unschuldige Ort konnotiert wird als ein Gefahrenraum, also dieser bürgerliche Ort als ein Gefahrenraum, so wie es auch in der Tanzschule mit der Tanzschule in Suspiria eben ist, wo man dann diese Tanzschule hat, die zwar an sich schon relativ unheimlich wirkt durch die ganze Gestaltung, aber durch diese unmotivierten Lichtscheinwerfer dann natürlich noch mal extremer. Und also erstmal dieser Lichtscheinwerfer konnotiert ihre Wohnung sozusagen als einen solchen oppressiven Ort. Und gleichzeitig wird ja hier noch mal Suspiria relativ klar zitiert, wenn man dieses Bild von ihr mit dem Messer hat, wie sie an der Wand lehnt und das Messer so ganz nah an sich, an ihre Brust sozusagen drückt. Das ist mit eines der bekanntesten Bilder aus Suspiria, würde ich mal behaupten. Ne? Wie das, da ist es halt nur Jessica Harper, die da auch die Gefahr spürt. Ne? Also diese Konnotation hat man schon, obwohl man das ja hier in Opera schon von Beginn an hat, dadurch, dass man ja vielleicht auch davon ausgeht, dass sie bereits in ihrer Wohnung durch den Lüftungsschacht beobachtet wird, durch einen potenziellen Mörder, was sich ja dann herausstellt als die nette Nachbarstochter da. Ja.
Genau. Ein riesiger Lüftungsschacht, also ja. Fast einen Mann hoch, gibt es dort Lüftungsschächte, wo wirklich erwachsene Personen durchpassen. Ich kenne mich jetzt nicht irgendwie mit der Konstruktion von irgendwie gründerzeitlichem italienischen Mehrfamilienhäusern aus, aber ich bezweifle, dass es dort Lüftungsschächte gibt, durch die man einfach mal so, also nicht aufrecht, aber durch die man einfach mal so theoretisch spazieren könnte, von Wohnung zu Wohnung. Also das ist schon ein bisschen kurios. Aber das wird nicht weiter hinterfragt, das zählt einfach zum Kosmos des Argento-Horrors oder des italienischen Horrors, dass es da auch Lüftungsschächte gibt, die, weiß ich nicht, eine Deckenhöhe von einem Meter haben. Das fand ich mal so eine ganz lustige Fußnote. Fiel mir beim Sehen immer auf, dass ich mir dachte, Moment mal, die haben dort ein paar riesige Lüftungsschächte. Krass, also interessant, das ist ja auch... Hat ja auch irgendwie was Tiefenpsychologisches. Also man kann quasi in den Gängen, in den dunklen Ecken auch der Oper, ja, man sieht immer diesen gut belichteten Raum, wo alles völlig klar ist und alles auf das Sehen auf der Bühne. Man soll alles sehen, was auf der Bühne vor sich geht, aber dann gibt es ja diese dunklen Räume, diese Gänge, diese Ecken, diese dunklen Ecken, wo eben das Geheimnisvolle passiert, wo Geheimnisse lagern und wo das Abseitige passiert, was man eigentlich auch im Film gar nicht so oder im gemeinen Spielfilm gar nicht so sehen soll. Da bringt uns Argento hin, führt uns eine Wendeltreppe herunter, führt uns durch Lüftungsschächte führt uns ja, wie gesagt, in immer so eine mysteriöse Zwischenwelt, um dort eben ja sein Spiel mit uns vor allem zu treiben.
Und führt uns dann vor allem in die Wohnung der Nachbarin und des Mädchens. Und dieser erste Raum, den fand ich sehr interessant. Das ist ja ein Raum, der sehr, sehr stark geprägt ist davon, dass dort überall Bilderrahmen stecken. Und ich fand das spannend, weil in einen Bilderrahmen gehört natürlich eigentlich ein Bild rein. Ja. So. Und ich habe auch versucht, das so für mich so ein bisschen zu interpretieren und auch metamedial so ein bisschen zu lesen. Und zwar dahingehend, was wir hier eigentlich generell erstmal für einen Film haben. Das haben wir ja schon gesagt, dass wir es anscheinend mit einem Film zu tun haben, der diese Giallo-Elemente sehr stark aufgreift, also klassisch im Genre verhaftet ist, der aber dann gerade in der Wohnung von ihr auf einmal Suspiria zitiert, was ja jetzt kein klassischer Giallo ist erstmal, ja, sondern eher so ein Horrorfilm mit einem sehr künstlerischen Anspruch, den Argento gemacht hat. Ne? Das heißt, es ist so eine Vermischung aus verschiedenen Elementen, die sich bereits in der Filmgeschichte und vielleicht auch in Argentos Filmografie erstmal grundsätzlich finden. Und daraus wird ein neues Bild sozusagen geschaffen. Und ich finde es ganz spannend, dass man sozusagen die Bilder, die man ja durch verschiedene Medien transportiert bekommt, dass daraus dann in unseren Köpfen auch wieder was vollkommen Neues erwachsen kann, was sozusagen auf Bildzitaten bereits basiert, sodass sich immer wieder neue Sachen zusammensetzen können. Und es ist ganz spannend, dass ja im Prinzip die Geschichte des Films an sich auch so eine Geschichte ist von, man hat verschiedene Einstellungen, man hat verschiedene Gestaltungselemente wie Beleuchtung, wie Farbelemente, wie bestimmte Genrekonstruktionen und sowas. Und dass daraus dann immer wieder etwas Neues entstehen kann und dass man sich dadurch auch selbst Bilder im Kopf zusammenbaut, die man ja dann selber auch bauen könnte, indem man zum Beispiel ein Gemälde malt oder einen Film herstellt. Und es gibt gegen Ende, oder es gibt eigentlich über den Film hinweg schon so verschiedene Elemente, wo Bilder zustande kommen, die eigentlich nicht dieser filmischen Realität an sich erstmal in dieser verhaftet sind, sondern die irgendwie im Kopf der Leute oder im Kopf der Menschen sozusagen zusammenkommen. Also zum Beispiel diese Traumsequenzen, wo es auch diesen potenziellen Mord gibt, wo man zum ersten Mal das Gehirn sieht sozusagen. Wo man nicht weiß, ist das jetzt dem Kopf des Mörders entsponnen oder ist das dem Kopf von Betty entsponnen. Es liegt in dieser Interpretation natürlich nahe, dass das dem Kopf des Mörders entsprungen ist, weil er dadurch natürlich auch in seinem Kopf weitermordet sozusagen, bis er dann wieder in der realen Welt ans nächste kommt. Aber es gibt auch ein Bild im Film, was ganz klar auch eine Konstruktion von Bettys Kopf ist, weil sie das eigentlich nicht gesehen haben kann. Und das kommt sozusagen auch durch eine mediale Rezeption zustande. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Tipp, es ist sehr stark gegen Ende. Musst du jetzt nicht wissen, aber weil ich habe mir das ja natürlich so zurechtgelegt. Aber vielleicht kommst du ja drauf.
Stell die Frage bitte nochmal.
Es gibt eine bestimmte Aufnahme, die nur im Kopf von Betty stattfinden kann, die auch ganz klar mit ihrem Kopf konnotiert wird, die zustande kommt, nachdem Betty selbst etwas medial rezipiert. Und es hat auch was mit ihren eigenen Erfahrungen zu tun, die kurz vorher geschehen sind. So viel kann man vielleicht sagen.
Gegen Ende.
Ansonsten sage ich es einfach, du musst ja jetzt nicht hier rumgrübeln die ganze Zeit. Und zwar sind wir da schon auf der Weide in diesem neuen Haus und wir sind eigentlich gerade in dem Bewusstsein, dass der Mörder gestorben ist. Der ist, dass er sich selbst verbrannt hat sozusagen. Und dann gibt es ja diesen Fernsehbeitrag. Und in diesem Fernsehbeitrag wird nichts gezeigt, sondern es wird nur gesagt, dass der Mörder auf freiem Fuß ist und dass eine Puppe verbrannt ist in dem Moment. Und wir haben ja vorher diese Sequenzen gesehen, wie der Mörder sie an diesen Stuhl fesselt und vermeintlich verbrennt. Und wir sehen ja dann auch eine Leiche dann sozusagen, die wir für seine Leiche halten. Aber dann gibt es auf einmal diese Aufnahme, wo man sieht, wie der Mörder die Puppe in das Feuer reinwirft. Und das kann sie gar nicht gesehen haben, weil ihre Augen waren sozusagen zu. Und sie ist ja auch davon ausgegangen, dass der Mörder selbst tot ist. Das heißt, das ist ein Bild, was in ihrem Kopf entstanden ist, was uns jetzt als Zuschauer präsentiert wird. Das heißt, das kann nur in ihrem Kopf stattgefunden haben. Es gibt keine andere Perspektive von einer anderen Person, die das genau so gezeigt haben kann. Weißt du?
Okay, und also es ist jetzt nicht einfach nur eine gedankliche Rekonstruktion, um dem Zuschauer quasi glauben zu machen, wie das Ganze passiert sein könnte.
Es wird mit ihr konnotiert. Also wir sehen ihren Blick, dann sehen wir sozusagen in den Fernseher rein, dann haben wir dieses Bild von, wie er genau das macht, wie er diese Puppe reinwirft. Und dann sehen wir sie wieder. Das heißt, es gibt eine gewisse Konnotation mit ihren Gedanken. Das heißt, sie hat sozusagen ein eigenes Bild in ihrem Kopf geschaffen, um diese Szene sich zu erklären im Kopf sozusagen. Ja, ne? Das heißt, sie hat sich aus dem, was wir als Zuschauer mitbekommen haben, was sie vorher von diesem Raum gesehen hat und von dem, was sie erahnen kann, also wie ein Feuer sozusagen in diesem Raum ausbricht, das hat sie ja auch nicht gesehen, und wie der Mörder an sich ausschaut. Aus all diesen Elementen hat sie sich eine Aufnahme zusammengebaut, wie er dann eine Puppe da reingeschmissen hat, von der sie ja auch eigentlich nicht wissen kann, wie diese Puppe aussieht sozusagen. Ne? Und das ist ja eine Puppe, die sich auch ganz klar als Puppe dann sehen lässt, wo man sich so auch im Nachhinein ehrlich gesagt so ein bisschen fragt, ja, haben die Polizisten das nicht früher schon irgendwie mitbekommen, dass das kein Mensch ist? Das sieht man doch irgendwie, ne? Ja. Sollte man vielleicht nicht genauer nachfragen. Aber das war so ein Moment, der ganz klar eigentlich nur, was jetzt eine Einstellung ist, die nicht ihr eigentlich entspringen kann.
Ja.
Oder ihre Realitätserfahrung an sich. Nur. Sondern es ist ein Verbindungsbild.
Ja.
Zwischen dem, was sie bereits erfahren hat und dem Wissen, was sie jetzt hat, sozusagen.
Okay.
Ne? Und das finde ich auch ganz spannend, also dass wir das ja medial auch immer so ein bisschen vervollständigen wollen, dieses Bild. Ich habe dieses klassische Bild, ich glaube, das habe ich dir schon mal im Podcast, dieses Beispiel gebracht mit Funny Games von Michael Haneke, wo ja ganz viele Sachen, schlimme Sachen, die potenziellen Mörder dann tun, im Off passieren. Und wir als Zuschauer können uns diese Bilder ja im Kopf rekonstruieren oder können uns diese Bilder konstruieren. Zum Beispiel wird ja gegen Ende die Mutter, die als einzige Überlebende dann übrig bleibt, dann gefesselt ins Wasser geworfen. Und wir als Zuschauer, die meisten von uns haben wahrscheinlich nicht gesehen, wie jemand mal in unserem Leben nicht gesehen, wie jemand mal ertrunken ist. Trotzdem können wir das ja nachfühlen, wie dieser Todeskampf dann stattfindet, weil wir es ja eben medial repräsentiert schon sehr, sehr oft irgendwie in irgendwelchen anderen Filmen gesehen haben oder was weiß ich, oder Serien oder so. Ne? Das heißt, wir haben trotz, dass diese Erfahrung bei uns selbst in unserem eigenen Leben nicht stattgefunden hat, haben wir eine gewisse Vorstellung, wie etwas stattfindet und haben auch eigentlich relativ konkrete Bilder, wie das stattfinden könnte, die wir uns konstruieren können. Und das finde ich eine ganz interessante mediale Reflexion auf so einer ganz kleinen Ebene dann irgendwie.
Okay, aber würdest du dieser medialen Reflexion unterstellen, dass sie uns auch ein falsches Bild davon vermitteln kann, wie Menschen ertrinken?
Ja, klar, total. Ich weiß ja nicht, wie das ist eigentlich. Ich kenne ja nur die Bilder aus Hollywood-Filmen oder aus irgendwelchen anderen Filmen. Logisch. Ja. Aber das ist ja genau das, was Haneke dann auch irgendwie damit aussagt, ne? Dass diese Vorstellung eigentlich nicht vorhanden sein kann und deswegen zeige ich es euch auch gar nicht. Ich zeige euch nur, wie die Person ins Wasser geworfen wird oder geschubst wird.
Ja.
Ihr könnt euch denken, was da passiert. Ja, genau.
Okay.
Das fand ich ganz spannend.
Ja. Dann auch wiederum. Ich denke gerade an so ein paar 70er Jahre Snuff-Perlen. Die 1000 Gesichter des Todes ist, glaube ich, auch so ein Sammelsurium, so eine Ansammlung von Todesszenen, wie Menschen zu Tode kommen. Und das sind tatsächlich real stattfindende Szenen von irgendwelchen Ochsentötungen, im Film drin, aber auch Szenen, wie andere Tiere wiederum zu Tode kommen, beispielsweise ein Affe oder ein Hund oder eine Katze. Und die sind aber inszeniert, die sind geskriptet. Da kann ich jetzt, das kann natürlich forciert sein, aber da konnte ich jetzt ohne dieses Hintergrundwissen erstmal per se nicht unterscheiden, welches Tier ist hier tatsächlich zu Tode gekommen, was ist hier ein authentischer Tod und was ist hier der geskriptete Tod. Also, was ich gerade damit sage, ich tue mich gerade schwer, also man kann den Medien durchaus misstrauen, dass eine falsche Darstellung von irgendetwas übermittelt werden kann. Aber ich erwisch mich immer wieder dabei, wie ich natürlich durch eine medial konstruierte Vorstellung von irgendetwas, beispielsweise von der Erschießung von Menschen, im Film 1000 Mal gesehen. Ja, wirklich, also es gibt in jedem Actionfilm, wird da rumgeballert, noch und nöcher, kommen Menschen zu Tode. Und dann sieht man mal im kruden Facebook irgendwelche Videos aus dem Ukraine-Krieg, wie Zivilisten auf offener Straße erschossen werden.
Genau, oder diese Aufnahmen von dem Christchurch-Mörder von ein paar Jahren zum Beispiel, das ist ja auch auf bestimmten Internetseiten zu sehen gewesen. Der Typ hat sich ja selbst gefilmt, während er da durch eine Moschee, glaube ich, gelaufen ist und da Leute umgebracht hat. Genau.
Und häufig sieht es genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe.
Ja, tatsächlich.
Oder wie, also es ist erschreckend, wie einfach und wie dumpf Menschen oder wie das Leben von Menschen beendet wird. Ja, das ist halt so was Sakrales, so was Großes. Leben muss geschützt werden, ist quasi das Wichtigste, was es für uns gibt. Aber dann gibt es inflationär viele Momente, die gefilmt wurden, wie tatsächlich in der Realität Menschen zu Tode gekommen sind. Und das ist so profan, so banal, so völlig unspektakulär, viel unspektakulärer, als das in manchen Filmen dargestellt wird, auch irgendwie viel, viel kleiner und unwichtiger, als man sich letztlich vorstellt.
Ich meine, ich meine, natürlich sind diese Darstellungen dann wahrscheinlich öfters auch relativ nah an der Realität. Also man hat ja eine gewisse Empathie ja auch oder kann sich vorstellen, wie zum Beispiel ein Todeskampf im Wasser stattfinden kann, dass man natürlich wenig Kontrolle über seinen Körper hat, dann sehr stark rumstrampelt. Man kennt das ja selber vielleicht, wenn man irgendwie mal, keine Ahnung, nicht schwimmen konnte als Kind und dann vielleicht mal kurz untergetaucht ist und dann total in Panik gekommen ist, bis dann der Vater einen oder die Mutter einen rausgefischt hat wieder. Ne? Das kann man ja nachfühlen irgendwie. Mhm. Natürlich gibt es ja auch Erfahrungsberichte in einer gewissen Form, sodass man das nachfühlen kann. Aber trotzdem haben die meisten von uns das ja nicht gesehen, sondern kennt es nur medial vermittelt im Endeffekt. Ne? Mhm. Und dadurch haben wir natürlich auch ein internes Bildarchiv, was sehr, sehr stark darauf ausgebaut ist, dass wir uns auch Sachen vervollständigen können. Es gibt ja auch diesen Film, den ich übrigens immer noch nicht gesehen habe, den ich bis Jahresende unbedingt noch nachholen muss, The Zone of Interest, der dieses Jahr erschienen ist, wo es ja um diese Familie geht, die direkt neben, ich glaube, Auschwitz ist es, wohnt, ne? Und man hört ja dann auch so Schreie oder gewisse Geräusche aus Auschwitz und wir vervollständigen oder wir werden ja dann wahrscheinlich, würde ich mal vermuten, dann auch dazu gezwungen, diese Schreie dann irgendwie assoziieren mit schlimmen Erfahrungen, die wir aus einem Bildarchiv aus anderen Werken, zum Beispiel Schindlers Liste oder sowas haben oder Komm und Sieh oder so. Ne? Komm und Sieh ist jetzt kein Konzentrationslager, aber da hat man ja auch dieses Eingepferchtsein von verschiedenen Menschen auf einem sehr engen Raum mit einem Tod, der dann eintritt. Von daher haben wir ja schon, ist das ja so eine Kennzeichnung der Postmoderne, dass unser Gehirn ja geprägt ist von ganz vielen Voreinstellungen oder Bildern, die medial vermittelt wurden, mit denen wir dann alles Mögliche vervollständigen können einfach. Alles, wo wir keine reale Erfahrung haben, das alles können wir sozusagen mit einem eigenen Bildarchiv dann aufpeppen und eigene Bilder dadurch erschaffen, auch in unserem Kopf, ne? Dann wiederum. Die man ja dann auch wiederum künstlerisch weiterarbeiten kann, weiterverarbeiten kann, wie Künstler das ja nun mal machen. Und dadurch dann diese Bilder verbreiten können, dann im Endeffekt. Ne?
Und Argento macht das in unserem Film, in Opera, natürlich ganz explizit. Was mich noch interessieren würde, wie steht denn Argento zum Mord, zur Tötung von Menschen an sich? Wie steht er denn dazu in seinem Film? In dem Film vielleicht jetzt sogar.
Im Sinne von, wäre es in der Realität okay? Oder
mit welcher Geisteshaltung positioniert er sich? ist dem Zuschauer mithilfe des Films klar, was hier passiert? Passiert hier gerade etwas ganz, ganz Furchtbares, ein entgrenztes Tabu, das hier gebrochen wird? Oder passiert hier etwas, was Schaulust befriedigt?
Ja, zweiteres, würde ich sagen. Also ersteres würde ich sagen, weniger in der Hinsicht dessen, dass ich schon fest davon ausgehe, dass Argento solche Morde in der Realität verurteilen würde. Aber ich glaube, dass er gerade, das würde ich den meisten Horrorregisseuren dann auch, die ähnliche Filme machen, dann einfach mal unterstellen, dass sie davon ausgehen, dass gerade die Kunst dann ein Mittel ist, um so etwas dann auch einem zu Gemüte zu führen und wo man dann eben diese Lust dann auch mal befriedigen kann, die ja natürlich dann auch durch solche Filme überhaupt geweckt wird, ne? Muss man auch sagen. Aber da kommen wir ja jetzt inzwischen auch nicht mehr raus. Ne? Von daher ist es, gibt es ja auch die Theorie, dass gerade der Kunstgenuss von solchen schlimmen Sachen dafür sorgt, dass man solche Tätigkeiten vielleicht in der Realität dann weniger haben möchte, wenn man jetzt den Hang zum Mord hat oder hätte, dann im Endeffekt. Von daher finde ich oder würde ich behaupten, Argento findet Mord innerhalb der Kunst, wenn er dort stattfindet, erstmal als etwas Positives, würde er das bewerten. Ja. Wirst du es anders sehen, oder?
Nee, überhaupt nicht. Ich hätte jetzt sogar ein Zitat parat, das sagt, also ein loses Zitat, ich habe es jetzt nicht wortwörtlich auf dem Schirm. Der Regisseur sagt das, glaube ich, zu Betty. Der sagt mehr oder weniger, der Traum dient als Auflösung irdischer Verstrickung. Und wenn man hier Traum und Film, weil man kann ja seine Träume etwa durch Film verwirklichen, Argento kann ja seine Träume, seine Begierden, seine Lust, seine Kraft in Form des Films verwirklichen, dann hat man tatsächlich im Rahmen des Films, in den Grenzen des Films, ein Medium, dass genau diese irdische Verstrickung, dass wenn Menschen zu Tod kommen und andere daran Lust empfinden, dass es überhaupt nicht okay ist, hat man aber mit Hilfe des Films einen Rahmen gefunden, wo das tatsächlich okay ist und tatsächlich ein Guilty Pleasure sein kann.
Genau, also dass man auch die eigenen Gelüste oder das eigene Verlangen nach Mord sozusagen künstlerisch bearbeitet und dann einem Publikum zeigt und dadurch sozusagen auch damit umgeht in einer gewissen Weise. Als Inszenierung, wenn man das selber inszeniert. Ja, das ist ja auch im Film durchaus vorhanden, wenn wir mal davon ausgehen, dass dieser erste Traum, wo wir auch das Gehirn sehen, wo ja auch ein Mord an einer Frau stattfindet, da könnte man das ja so interpretieren, dass der Mörder das ja auch dann macht, um sozusagen, oder diesen Traum sozusagen hat und dann diese Morde für Betty, habe ich den Namen kurz vergessen, für Betty inszeniert, um sozusagen das weiterzutragen, auch an ein Publikum, was in dem Fall dann sozusagen nur aus ihr fungiert. Und dann natürlich wieder diese Doppeldeutigkeit, dass Argento das selber auch macht, um das uns zu zeigen, sozusagen. Dass es diese Gelüste gibt, sozusagen, oder dieses Verlangen nach Gewalt, nach dem Konsum von Gewalt. Und dass das gar nichts Schlimmes ist, im Endeffekt. Sondern dass das einfach so in uns steckt. So kann man es vielleicht sagen, ja.
Also dort, wo Haneke wirklich mit Drastik spielt, mit auch Beklommenheit spielt, vielleicht auch mit Angst und mit so einer gewissen Art und Weise der Ablehnung, spielt wiederum Argento, ganz andere Epoche, ganz andere Zeit, ganz andere Geisteshaltung, quasi fast schon mit Lust, erzählt der Mord quasi zum Lustspiel, als eine Spielart von Lustspiel dazu und ist quasi auch eine Art der Befriedigung, des Sex. Wenn schon hier nicht körperlich, dann also körperlich im Sinne von Koitus, dann aber im Sinne davon, dass irgendwas anderes in den Körper eindringt, hier eben Messer.
Ja, man kann ja, also Haneke wird ja oftmals vorgeworfen, dass er sozusagen so eine Anti-Haltung gegen diese Gewaltdarstellung hat und dass das Funny Games sozusagen, dass das der Ausdruck dessen ist. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Also ich habe da schon das Gefühl, dass er sich sehr bewusst ist, dass anstelle dessen, was er nicht zeigt, eben vom Zuschauer konstruierte Bilder treten können. Und ich glaube, dass er uns das einfach bewusst macht, dass er im Prinzip gar keine Gewalt zeigen muss, sondern dass unser Archiv bereits so gefüllt ist, sozusagen unser Bildarchiv, dass wir uns was noch viel Schlimmeres ausmalen können, eigentlich als das, was er jetzt inszenieren könnte. Ich glaube, das ist so der Gedanke dahinter, ohne dass ich jetzt Funny Games mal intensiver analysiert hätte. Aber das ist ja vielleicht was wir irgendwann nochmal machen können, keine Ahnung.
Ja.
Wäre interessant, super interessanter Film.
Davor gucken wir uns mal Terrifier 3 an. Da haben wir nämlich noch mehr Vorrat, mit dem wir genau solche Szenen dann, die nicht gezeigt werden, aber dann doch irgendwie im Kopf stattfinden, kontextualisieren können.
Der kommt zu Halloween jetzt, ne? Ja. Keine Werbung übrigens. Also,
ja. Ja, genau. Ja,
also am 31. dann.
Bin mal gespannt, wie man das noch mehr auf die Spitze treiben möchte. Aber genau, ich wäre soweit mit meinen Niederschriften am Ende.
Ja. Hast du noch was? Nö, eigentlich, also ich hätte jetzt noch einen Punkt, aber der ist schon so mitgeschwommen. Mhm. Ich hätte jetzt noch, das kann man doch, ich kann es vielleicht doch nochmal irgendwie sagen. Und zwar finde ich diese letzte Sequenz, die das Ganze ja nochmal so ein bisschen rahmt, das hab ich ja übrigens in meinem Eingangsstatement, als du mich gefragt hast, wie der Film strukturiert ist, habe ich diesen Ort ja einfach komplett vergessen, diese Alm am Ende. Ja, die vergisst man so leicht irgendwie. Das ist ja so ein Raum, der so idyllisch und so perfekt irgendwie wirkt, dass er so komplett aus dem Rahmen fällt dann irgendwie. Ne? Also mit dieser sehr cleanen Architektur der Hütte, mit dieser ganz grünen Weide irgendwie, die total idyllisch wirkt. Und dann findet dort auf einmal dieser Mord statt. Und dann haben wir ja diese letzten Momente, wenn der Mörder gefasst ist. Und sie hat nichts Besseres zu tun, als dann sozusagen den Boden zu umarmen. Und sie sieht dann, glaube ich, diesen Käfer und geht ihm hinterher.
Oder eine Eidechse.
Stimmt, eine Eidechse ist es, genau, richtig.
Also noch frei, du bist jetzt frei.
Ja, das hat für mich auch irgendwie was völlig Traumhaftes. Es hat für mich nichts Reales, was ich irgendwie sinnvoll in die Diagese einordnen lässt, was dann wiederum auch irgendwie die Interpretation meiner Meinung nach zulässt, dass vielleicht auch das vorher Gesehene und dieser Geisteszustand, den sie dann offenbart, dass sie ja eigentlich auch nicht so wirklich gerade läuft, sag das mal so ein bisschen perplex, ne? Also dass da auch irgendwie etwas außerhalb dieser bürgerlichen Existenz irgendwie zu stehen scheint. Mhm. Was irgendwie das Vorhergesehene auch als irreal wirken lässt für mich. Also wo man auch die Interpretation aufspannen könnte, fand nicht alles, was wir bis dato gesehen haben, vielleicht im Kopf von ihr statt. Und haben wir überhaupt irgendetwas Reales gesehen? Weil auch diese letzten Momente ja eigentlich nichts Reales dann für mich haben. Dass dann diese Eidechse kommt und dass sie dann den Boden umarmt. Und das wirkt so völlig out of context und komplett konträr zu dem, wie sie sich bis dato verhalten hat irgendwie, ne? Und da könnte man ja auch meinen, vielleicht haben wir die tatsächliche Hauptfigur des Films im Film gar nicht gesehen, sondern vielleicht sind wir als Zuschauer dann tatsächlich als die einzige Hauptfigur gemeint, für die das sozusagen alles inszeniert wurde. Und nichts von dem hat überhaupt irgendetwas von einer tatsächlichen filmischen Realität, was wir hier gesehen haben. Eigentlich ist das alles nur ein riesiger, großer Traum, den wir als Zuschauer haben.
Also da komme ich auf jeden Fall mit. Ich finde auch, die letzte Szene entwertet quasi die Glaubhaftigkeit über das, was der Film uns, wie gesagt, in dieser Hauptsequenz, in diesen Hauptszenen zeigen wollte. Ich komme da auch nicht hin, warum sie dann auf einmal sagt, sie liebt die Blumen, die Schmetterlinge und so weiter und so fort. Dann eine Eidechse befreit. Okay, jetzt könnte man irgendwie noch in die symbolische Exegese gehen. Was ist jetzt eine Eidechse? Ist das jetzt quasi auch irgendwie eine Schlange? Könnte das auch irgendwie was Diabolisches in sich tragen, dass sie die dann befreit unter diesem Stöckchen? Dann umarmt sie die Wiese und hat auf einmal so eine ganz komische Naturverbundenheit, die ja vorher überhaupt nicht irgendwie installiert wurde, dass dort irgendetwas, sie war in der Oper, sie ist quasi eine Sopranistin, wo hatte irgendwie dann einen großen Aufstieg als Zweitbesetzung, dass sie da einspringen durfte und auf einmal diese Naturliebe, nachdem ihr Peiniger von der Polizei gefasst wurde, aber noch der Regisseur, mit dem sie dann ja zusammen diesen Urlaub gemacht hat, der lag ja noch quasi erstochen im Gras.
Ja, genau. Und das ist ja auch, also das wirkt so total unglaubwürdig auch, dass diese ganzen Polizisten dann auf einmal da sind. Ne? Das ist so, das wirkt so komplett konstruiert. Man könnte vielleicht auch davon ausgehen, dass nicht alles, was wir gesehen haben, eine Inszenierung ist, sondern dass vielleicht alles, was davor geschehen ist, wahr ist. Und dass das, diese ganze Sequenz auf der Alm dann noch mal etwas rein Traumartiges hat, so als würde es so ein Verlangen geben, dass diese Geschichte noch weitergeht, dass diese Geschichte noch mal mit mit so gewissen Genre-Konventionen des Thrillers, des Kriminalfilms dann vielleicht auch irgendwie noch so abgerundet wird, so. Als hätte der Mörder Erfolg darin gehabt, dass sie sozusagen, oder dass wir als Zuschauer diesen Morden beigewohnt haben und dass sie jetzt sozusagen mehr verlangt, dass es weitergeht. Weißt du? Und als ob das wirkt so wie eine so dran geklatschte Traumsequenz hinten ran. Und in der, das wirkt, wenn man das alles als normal innerhalb oder als realistisch innerhalb der filmischen Diägese sieht, wirkt das total komisch. Wenn man es so metamedial betrachtet, finde ich das wiederum eine ganz interessante Entscheidung, dieses Ende dann noch da dran zu setzen. Mhm. Irgendwie. Aber auch nur so, weil das wirkt total unglaubwürdig. Ja. Ne? Also auch, dass die Hunde da vorher langlaufen, dass sie sofort in Gedanken hat, ja, das sind Polizeihunde.
Richtig, genau.
Und dann diese riesige Schar an Polizisten, die mit einmal da ist.
Also es wird noch glaubhaft gemacht, wir verfolgen ihn seit 2 Tagen. Und ach ja, ich habe die Hunde gesehen, ich wusste, jetzt ist hier irgendwie Polizei und jetzt werde ich gleich gerettet. Hm. Es wird noch versucht, irgendwie einen rationalen Grund dafür zu geben. Komme ich auch nicht hin, wie sie dann auf einmal da verwunschen die Wiese umarmt.
Ja.
Komische Szene.
Ja. Als ob sie sich dann danach so eine Idylle imaginiert, in der sie jetzt mit ihrem Regisseursfreund zusammenleben kann, aber als ob es diesen inneren Wunsch noch gibt, ja, eigentlich hätte ich schon noch gerne mehr Action und dass dieser ganze Thrill weitergeht. Und auf einmal kommt dieser Mörder dann wieder ins Spiel und es geht weiter. Und trotzdem muss sie das dann natürlich auch irgendwie, wenn wir das jetzt als psychologisches Abbild ihrer Gedanken interpretieren wollen, muss sie dann natürlich trotzdem irgendwie zu dem Schluss kommen, ja, es wird trotzdem irgendwie alles gut. Mhm. Und die Polizei kommt dann halt rechtzeitig und und sie hat dann diesen Stein und kann ihn überwältigen und ja.
Und sie scheint Heavy-Metal-Musik zu mögen. Also ich weiß nicht, ob da Manowar immer mal eingespielt wird in den Szenen. Also wirklich diese schon irgendwie kontrastierende Heavy-Metal-Musik, so aufpeitschend, energetisch und total wild. Ich meine, zu diesen regulären Mordszenen mag das noch passen. Aber ich weiß gar nicht, ob dann in diesen Wiesenszenen dann wieder diese Heavy-Metal-Riffs schrabbeln. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber
ich bin natürlich mir
auch ein himmelweiter Kontrast.
Ich bin mir nicht sicher. Aber auch das ist natürlich ein schöner Kontrast zwischen der Opernmusik, die als hochkulturell angesehen wird, und eben Popkultur, ne, im Endeffekt. Mhm. Das, was den Film übrigens auch wiederum mit Michael Haneke's Funny Games zu Beginn vereint, weil es gibt ja dann diese Autofahrt zu dem Anwesen und man hört erstmal diese klassische Musik, diese Operngesänge sind es, glaube ich, auch. Und dann drischt auf einmal diese Death-Metal-Musik da rein. Und man sieht, wie der Familienvater so ganz ruhig im Prinzip da am Steuer sitzt und so idyllisch mit der Frau nebenan und dem Kind hinten. Und dazu hört man halt dieses Gedresche dann. Das ist ein schöner Kontrast auch. Ja, also diese Dunkelheit, dieses Verlangen nach Gewalt auch irgendwie im bürgerlichen Haushalt dann vielleicht. Ja, ganz spannend. Ja, jetzt wäre ich fertig.
Super, sehr schön. Dann beschließen wir die Runde. Wir hoffen natürlich, dass wir euch erstmal mit unserer Folge zu Opera recht gut unterhalten konnten. Wir sind noch nicht ganz fertig. Es kommt noch eine ganz wichtige Sache. Aber von meiner Seite war es das auch erstmal mit Opera.
Mit der wichtigen Sache meintest du die Ankündigung, oder?
Ganz was? Genau.
Ach ja, alles klar, gut. Ich dachte, es kommt noch was anderes. Irgendwie der Twist am Ende, du hast den Film doch dabei, den du schenken wolltest oder so. Nee. Wir haben ja jetzt gerade hier so eine Wahl in Thüringen hinter uns, ne? Und ich dachte, wir müssen uns mal ein bisschen mit Faschismus auseinandersetzen. Und weißt du, was ich ursprünglich machen wollte? Ich glaube, ich habe dir das schon mal gesagt. Es gibt nämlich, solltet ihr euch nicht angucken, ich sag's jetzt trotzdem, auf dem YouTube-Kanal von Björn Höcke ein Porträtfilm, der ca. 1,5 Stunden geht, über Björn Höcke, der den Titel trägt Der lange Anlauf. Und wenn man sich so ein bisschen mit faschistischer Ästhetik auskennt und weiß, was dort so bereits in den 30er Jahren für Filme gemacht wurden und was da für Themen behandelt wurden, ist interessant, wie viele Parallelen man da findet, wollte ich nochmal sagen. Und ich habe überlegt, über diesen Film zu sprechen. Ich will das aber lieber auf eine andere Art und Weise machen. Wir werden auch über diesen Film dann in gewisser Weise sprechen im Rahmen der nächsten Folge, aber ich wollte einen anderen Film nehmen, einen viel besseren. Und zwar einen Film, der sich im Rahmen der Nachkriegszeit Deutschlands oder in der Zeit nach dem Nationalsozialismus, einer der Filme, die sich somit als erstes überhaupt mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt haben und die sozusagen die Bundesrepublik Deutschland vor allem mal konfrontiert haben mit der Nazi-Vergangenheit, weil das sehr, sehr lange Zeit im filmischen Bereich nicht gemacht wurde. Und deswegen reden wir das nächste Mal über Kurt Hoffmanns 1959 erschienenen Film Wir Wunderkinder, den ich dir mitgeben werde. Ein Film, den ich bereits in der Uni gesehen habe, den ich damals sehr toll fand, hat auch ein Seminar dann dazu zu deutschen Nachkriegsfilmen. Mhm. Da gibt es sehr, sehr viel Interessantes zu sagen. Sowohl dahingehend, wie der Film seine Figuren damit konfrontiert, erstmal mit der Zeit des Nationalsozialismus, dann aber auch mit der Zeit danach und aber auch sein Publikum auf einer metamedialen Ebene. Mhm. Super interessanter Film.
Okay.
Gebe ich dir gleich mit, der steht noch im Regal.
Super gern, ja, freue ich mich. Mhm. Interessant. Leider ein brandaktuelles Thema. Reden wir dann quasi, also kommen wir gar nicht drum herum, Höckes Porträtfilm damit anzureißen?
Wir könnten auch drum herum kommen, okay. Aber man, ich fände es ganz schön, das mal mit einfließen zu lassen, auf jeden Fall. Weil das, als ich das gesehen habe, ist ganz, ganz klar irgendwie auf einmal gewesen. Wenn man sich so ein bisschen auskennt mit dem, was faschistische Ästhetik so ausmacht, sieht man da relativ viel ohne Anstrengung tatsächlich. Okay.
Machen wir. Spannend.
Ja. Das ist, wie gesagt, ist eine Empfehlung. Also ihr solltet euch den vielleicht nicht unbedingt angucken, weil es sollten ja nicht unbedingt Klicks dafür entstehen. Der ist im Zuge des Wahlkampfes der AfD hier für Thüringen entstanden, dieser Film. Es ist auch kein besonders guter Film. Also ihr verpasst dahingehend auch nichts. Lukas kann das natürlich, der hat meine persönliche Erlaubnis, das zu machen für die Vorbereitung auf die nächste Folge, wenn er das möchte. Aber natürlich könnt ihr machen, was ihr wollt, von daher ist mir auch scheißegal.
Ja, nein, allein aus einem nüchternen wissenschaftlichen Interesse bin ich da natürlich sehr geneigt, mir da ein Bild zu machen. Aber genau, mehr dazu auf jeden Fall in der nächsten Folge zu Wir Wunderkinder von Kurt Hoffmann.
Kurt Hoffmann,
okay, genau. Bin ich gespannt.
Ich glaube 1959, vielleicht auch 58. Mhm. Irgendwann Ende der 50er kam der raus. Ja. Aber da reden wir das nächste Mal. Okay. Nächstes Mal wissen wir es ganz sicher.
Dann würde ich sagen, Lukas, erstmal eine gute Zeit. Wir sehen uns das nächste Mal, zumindest wenn es heißt Podcast, wieder hier vor den Mikros. Bis dahin, uns alles Gute, euch alles Gute, auch eine gute Zeit und bis bald.
Alles Gute, macht's gut. Ciao.